Hallo und herzlich willkommen in Folge 50. Wupp, Folge 50 der Strafbar mit Daniel und mir. Wer sind wir? Ich bin Laura Schneider. Ich bin nicht mehr Rechtsreferendarin. Oh, wie schön.
Hey.
Noch Doktorandin und immer noch Kommunalpolitikerin und mache das zusammen mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel Brunkhorst, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger aus Hannover und manchmal unterhalte ich mich mit Arbeitslosen über Cannabis und Kinderpornografie. Heute ist das Laura.
Yay. Was ist das hier?
Das war ein doofer Witz. Niemand kann was dafür, wenn er arbeitslos ist, sein, denn er geht nicht zur Arbeit, obwohl das könnte, aber das sind die wenigsten. Und bei Laura kann ich diesen Witz machen, weil das alles in grünem Bereich ist. Was machen wir hier, Laura?
Wir reden über Strafrecht, wir reden über Gesetzesvorhaben oder noch Vorstufen von Gesetzesvorhaben, so wie heute. Wir sprechen über Urteile, alles, was rechts und links mit Strafrecht zu tun hat. Wir sind dabei keine Vorlesung und wir erheben auch keinen Anspruch auf Richtigkeit, beziehungsweise wir geben uns natürlich sehr viel Mühe, aber auch wir sind nicht frei von Fehlern. Und wir sind auch keine Rechtsberatung. Das macht Daniel beruflich.
Genau. Kurzer Hinweis nochmal, bevor ich es vergesse, wir brauchen dringend Referendare bei uns in der Kanzlei. Laura hat sich schon geweigert. und jetzt hat uns einer abgesagt, jetzt haben wir eine Lücke im Lebenslauf. Und bitte, wenn ihr in Niedersachsen ein Referendariat machen wollt und Bock habt in Hannover im Zentrum, wir bestellen immer ein leckeres Essen. Und das bezahlt die Kanzlei, also greift zu.
Wenn das kein Anreiz ist.
Ja. Laura, über was unterhalten wir uns denn heute?
Also die Folge heißt Cannabis-Legalisierung, Kipro-Probleme und ganz viel Volksverhetzung. Also richtig, richtig schöne Sachen haben wir da heute drin. Ich fange mal an. Und zwar haben wir überlegt, wir wollen uns ein bisschen mit dem Thema Cannabis-Legalisierung befassen. Wir hatten da schon mal ein beschleunigtes Verfahren zu, als das Ganze, als der Koalitionsvertrag so stand, und als das Ganze ein bisschen drohte, Wirklichkeit zu werden. Jetzt ist es ein bisschen konkreter, aber auch noch nicht so richtig. Also eigentlich war geplant, zum Ende des Jahres dafür einen Gesetzentwurf vorzulegen, der Ampel. Soweit sind wir noch nicht und das wird auch nicht passieren, weil es ist jetzt erstmal Folgendes passiert. Die Bundesregierung hat am vergangenen Mittwoch, also letzte Woche, wir haben heute Montag, den 31.10., das nochmal zur Richtigkeit, am vergangenen Mittwoch hat die Bundesregierung ein sogenanntes Eckpunktepapier beschlossen zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene. Ich packe euch das in die Shownotes, das sind irgendwie 40 Punkte, die sind sehr ausführlich. Ich habe mal so in 7 Punkten mal etwas kürzer gefasst, worum es geht und was so die wichtigsten Punkte sind. Also erstmal das Wichtigste und das auch Sinnvollste, dass Cannabis und THC nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Jetzt ist die Frage an Daniel, der da bestimmt eine Antwort drauf hatte. Was ist THC?
THC? Ja. Oh, THC heißt Tetrahydron.
Du musst es nicht. Ja, genau. Es ist
Tetrahydrocannabinol ist THC, also die umgangssprachliche Abkürzung des Wirkstoffs im Cannabis oder Marihuana. Also das, was beim Alkohol das Ethanol ist, beim Bier, beim Wein, beim Schnaps, ne, der Alkohol selber ist THC im Gras.
Okay. Gut, also das sind jetzt keine Betäubungsmittel mehr.
Hast du mich jetzt aber mit überrascht, hättest du das gesagt. Ich habe mal kurz reingeschrieben, was THC genau heißt.
Ich fand das aber jetzt spontan auch ganz gut. Genau, und dann kommen wir zum einen der wichtigsten Punkte, also Produktion, Lieferung und Vertrieb von sogenanntem Genusscannabis, also Cannabis, der nicht irgendwie zu medizinischen Zwecken verwendet wird, werden in einem lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmen zugelassen. Beispielsweise soll die Abgabe in Fachgeschäften, gegebenenfalls sogar Apotheken erfolgen und es soll eine Alterskontrolle geben. Der Erwerb von Cannabis wird von einer Höchstmenge von bis zu einer Höchstmenge von 20 bis 30 Gramm zum Eigenkonsum straffrei ermöglicht. Und auch der private Eigenanbau. Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube, 3 Pflanzen darfst du auf deinem Balkon haben.
Aber nur für Erwachsene. Ich habe schon angefangen, im Familienkreis rumzufragen, ob ich diese 3 Pflanzen bei irgendwelchen Kindern abstellen kann. Ja. Geht nicht.
Vielleicht kannst du als Strafverteidiger mal einordnen, also weil ich tatsächlich habe keine Ahnung, wie viel 30, 20 bis 30 Gramm sind, so vom Gefühl her. Ist das viel? Ist das wenig?
Ja, also das ist die Frage. Ist es nämlich 20 bis 30 Gramm Marihuana, bzw. Cannabis, oder ist es 20 bis 30 Gramm THC? So, also ich glaube nämlich, es ist am Ende THC-Gehalt und der ist soll auf 10% reduziert sein und dann sind es 200 Gramm, wenn ich das richtig sehe.
Nee, der THC-Gehalt wird nur bei heranwachsenden Genusscannabis. Getrocknete Pflanzen stehen hier. 20 bis 30 Gramm.
Das ist gar nicht so viel. Also, das ist schon genug für einen Abend, wahrscheinlich für die meisten. Aber, also, ich bin jetzt selber auch kein aktiver Nutzer. Das kollidiert halt, insbesondere halt, ist halt doof, wenn die gleichen Polizisten dich kontrollieren, mit denen du am nächsten Tag als Zeugen vernimmst. Nein, das andere Problem, was sich da ergibt, ist, wenn es tatsächlich 20 bis 30 Gramm sind, Material und nicht Wirkstoff, dann ist das nicht viel. Ja, okay. Dann kann man ausrechnen, also dann sind es tatsächlich am Ende, dann sind es halt 20 bis 30 Gramm, das reicht halt für ein paar Joints oder für ein paar mehr, aber das Ziel des Gesetzeswurfs ist noch, dass man relativ geringe Wirkstoffmengen hat am Ende, ist halt nicht so viel. Was ich halt anbieten würde, weil das bisher auch so ist bei der nicht geringen Menge, beziehungsweise bei der geringen Menge im Rahmen des Betäubungsmittelgesetzes, also ab welchem Bereich man eine härtere Strafe kriegt und es nicht mehr eingestellt bekommt, so einfach eingestellt bekommt, da sind es halt 10, zum Teil 20 oder 7,5 Gramm, je nachdem, wo man sich befindet, Wirkstoff. Und dass das dann unter Umständen mehr ist als jetzt, also nicht erlaubt, aber zumindest straffrei möglich ist, als dann erlaubt.
Ja. Okay.
Kann ich auch gleich schon sagen, ich kann mit dem ganzen Auto voller Wein rumfahren, aber wenn ich mit 33 Gramm Marihuana erwischt werde, werde ich bestraft. Halte das für keine sinnvolle Lösung.
Ja, die Begründung ist, dass der THC-Wert einfach nur mit hohem Aufwand festgestellt werden kann. Deswegen.
Das ist richtig.
Sagt man, wir machen das.
Das zielt tatsächlich auf die Menge des Stoffs.
Ja, genau.
Und nicht auf die Menge des Wirkstoffs.
Ja.
Ja, dann ist es für viele Dauerkonsumenten gar nicht so viel.
Ja.
Wahrscheinlich würden wir mit 30 Gramm ganz gut über den Tag und wahrscheinlich auch über die Woche kommen, Laura. Aber, also zusammen.
Ja. Okay, gut, das einmal kurz zur Einordnung.
Okay, weiter geht's.
Genau, ganz interessant noch, es wird angeregt, jetzt, also wenn man im Gesetzgebungsverfahren sich dann irgendwann befindet, was wir noch nicht tun, wozu wir gleich kommen, dass die Staatsanwaltschaften schon quasi im Hinblick auf eine kommende Regelung laufende Verfahren einstellen sollen. Wenn die Regelung in Kraft tritt, dann ist das quasi der Stichtag für jetzt fällt alles weg. Also jetzt werden Ermittlungsverfahren und Strafverfahren sofort beendet, noch verfolgen. Werbung wird untersagt für den Genuss von Cannabis. Und Daniel hat es gerade schon kurz angerissen. Es gibt eine Mindestaltersgrenze für die Abgabe und für den Konsum von 18. Und es wird noch geprüft, ob für Heranwachsende, das sind bis 21-Jährige, eine Begrenzung des THC-Gehalts festgelegt werden soll. Wobei ich mich da schon wieder frage, werden wir das eh nicht kontrollieren? Aber gut.
Das ist ein Label, ne?
Ja. Ja.
Dann steht da drauf.
Und ich will nicht vergessen zu sagen, dass auch Aufklärungs- und Präventionsarbeit weiterentwickelt werden soll. Und nach 4 Jahren soll das Ganze evaluiert werden. Genau, das sind so die wichtigsten, es waren jetzt 9 Punkte, glaube ich. Die wichtigsten Punkte, wie gesagt, ich habe euch das Eckpunktpapier reingepackt, da ist das Ganze noch ein bisschen ausführlicher drin und ist tatsächlich auch eine ganz interessante Lektüre. Die Frage ist jetzt, Daniel, warum ein Eckpunktepapier, warum kein Gesetzentwurf? Karl, was läuft da schon wieder falsch und wer ist daran schuld?
Ja, vielleicht erstmal, wollen wir erst zum Eckpunkte oder wollen wir erst...
Ja, du kannst gern was zum Eckpunktepapier sagen.
Also ich habe das so verstanden, also zum Eckpunkte und danach unterhalten wir uns mit dem Inhalt. Ich habe das so verstanden, dass das Eckpunktepapier geschaffen wurde, um erstmal... zum einen eine innerstaatliche Diskussion, also innerhalb der Bundesrepublik eine Diskussion anzuführen. Das klappt ja auch ganz gut. Es stellen sich dann insbesondere CSU-Abgeordnete, habe ich in den letzten Wochen hingestellt, an dieser Stelle ein Hinweis, sowohl Laura als auch ich haben ein kleines rotes Büchlein zu Hause stehen und wir beide haben auch schon mal teils davon gelebt, für SPD-Abgeordnete zu arbeiten.
Ja. Transparenzhinweis meinst du damit?
Also ich glaube, dass viele Konservative, für die scheint das der Untergang des Abendlandes zu sein. Ich stelle mir das also so vor, irgendwelche CSU-Granten sitzen Sturz und Hacke besoffen in der Kneipe und sagen, das mit dem Kiffen geht aber nicht. So, ne? Also das ist ungefähr die Reinkultur der Kritik. Ja. Fassen wir mal zusammen. Ich habe so viele Leute, die unter 2021 die Cannabis geraucht haben, gesehen, die daran wirklich kaputt gegangen sind, weil es irgendwelche Psychosen induziert hat. Ich sehe ja aber auch nur die paar Prozent, wo diese Cannabiskiste so richtig außer Kontrolle gerät. Ich sehe ja nicht die 99 oder 98% der Leute, die mit aller Ruhe Cannabis konsumieren und da wenig Probleme haben oder so viel Probleme und nur so viel Probleme bekommen, dass sie damit nicht mit einem Gesetzeskonflikt kommen und deswegen keinen Strafverteidiger brauchen. Also deswegen ist meine Auswahl natürlich kacke. Aber natürlich gibt's Leute, die in jeder Altersgrenze Cannabis rauchen und plötzlich halt eine ordentliche Psychose entwickeln in allen möglichen Richtungen und der sprichwörtliche Chillerkiffer, der zu Hause sitzt und nichts auf die Reihe kriegt und dann irgendwelche kleinen Straftaten begeht, die damit nichts zu tun hat, ist mir nun auch ein Begriff, aber das hilft ja nicht, wenn ich den jetzt auch noch bestrafe für seinen Cannabiskonsum. Ne? Also der macht das sowieso und das halte ich deswegen für sinnvoll. Die zweite Sache, aber das ist, da müssen wir dann inhaltlich nochmal ein bisschen zukommen.
Ja.
Die zweite Sache ist, ich glaube, dieses Eckpunktepapier soll nämlich der Europäischen Kommission vorgelegt werden oder ist der Europäischen Kommission vorgelegt worden.
Soll. Ist, glaube ich, auf dem Weg nach Brüssel.
Noch nicht. Genau, ist auf dem Weg nach Brüssel. Kann man überreden, wie lange braucht von Berlin ein Postkutschenreiter mit einer solchen Postille, um da hinzukommen.
Also ist die EU
und schuld. Der Hintergrund. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, also das ist bevor wir innerlich
überreden. Ich ärgere Daniel ein bisschen gerade.
Genau. Also vielleicht nochmal, darf ich doch erst inhaltlich?
Ja.
Zu den einzelnen Punkten. Also. Nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft, heißt das man streicht es aus dem Anhang des Betäubungsmittelgesetzes. Das finde ich sehr, sehr gut, weil damit eine ganze Menge Sachen, zum Beispiel THC-haltige Dinge, Cannabis, ja, Marihuana, in der Wohnung vorrätig halten, damit Leute vorbeikommen können und das kaufen können und gleichzeitig, ich sag mal, das Angelmesser vorne in der Schublade liegen haben. Ja?
Ach, die schöne Geschichte.
Das ist zurzeit eine Mindeststrafe 5 Jahre. Wenn man es runterhandelt auf minderschweren Fall, dann Mindeststrafe 1 Jahr. Das würde dann wegfallen. Das fände ich schon mal ganz gut. Ja? Also das heißt, man würde es entkriminalisieren. Produktion, Lieferung und Vertrieb von Genusscannabis werden in lizenzierten, staatlich kontrollierten Rahmen zugelassen. Alles klar, dass man das nur in Spezialgeschäft kaufen kann und nicht am Kiosk, von mir aus, ist mir egal. Wenn man das kontrollieren will, ich wäre auch dafür, gleich den Alkohol mit in diese Spezialgeschäfte zu machen, aber wenn du das machst, dann hast du, wie gesagt, den besoffenen CSUler gleich auf der Höhe. So, ob das am Ende dazu führen würde, dass Leute weniger Alkohol trinken oder dass Leute, die noch nicht dürfen oder nicht sollten, Alkohol oder Cannabis konsumieren, glaube ich nicht, aber alles in Ordnung. Ich glaube, hier liegt auch der Schwerpunkt, weil Lauterbach so den Plan hat, das irgendwie als guter Onkel Doktor zu machen und nur das gute Cannabis von zu Hause zu haben. Ja. Er redet ja auch immer dafür, es gäbe so wahnsinnig viel Cannabis, was mit irgendwelchen Heroin oder anderes vermischt worden sei. Man möge mich dort, ich bin noch nicht so lange Strafverteidiger, aber das habe ich noch nie gesehen. Mhm. Ja, das mag es auch geben, darum wird es am Ende gehen. Und das ist dann, glaube ich, auch der politische Link, der da ist, dass man das halt unbedingt alles national haben will. Warum man hervorragendes Gras aus den Niederlanden nicht nehmen will, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und das Gras am Ende, wenn du es kaufst, oder Mariana, keine Ahnung, wenn du es kaufst, natürlich nur das drin sein darf, was drin ist, nämlich diese Pflanze, ja, und nichts was anderes. Das ist eigentlich klar, das muss man halt einfach kontrollieren. Und das ist aufwendig zu kontrollieren, aber Lebensmittel ist auch aufwendig zu kontrollieren. So, ja. Also, man sagt ja keiner, wir verbieten jetzt Hackfleisch, weil das wahnsinnig schwierig zu kontrollieren ist, ja. Dass da immer die Kühlkette stimmt. Ja. So. 20 bis 30 Gramm habe ich eh schon Witz gemacht. Warum darf ich mit 5000 Litern Wodka durch die Gegend fahren, aber nur mit 30 Gramm Marihuana? Verstehe ich nicht. So, bei Inkrafttreten sollen laufender Mittel so Strafverfahren beendet werden. Voll easy, ist Paragraph 2 StGB, wenn irgendwas nicht mehr strafbar ist während meines Verfahrens, dann ist es vorbei. Das ist auch eine Sache, die jetzt wirklich jeder auch Zeit macht, zu sagen, hey, lass mal gucken mit deiner Cannabis-Verurteilung, wir lassen, machen da erstmal gar nichts, lassen das möglichst lang liegen. Mit ein bisschen Glück kommt im Sommer oder im Herbst oder im Winter die Legalisierung und dann liegen wir irgendwo bei der Revision beim Oberlandesgericht, ja, und dann plopp, bist du von einem auf den anderen Tag, wirst du nicht mehr bestraft.
Jupp.
So, genau. Werbung wird untersagt, da wirklich, Alkoholwerbung gehört auch untersagt, keine Ahnung warum. Ich war neulich in so einem Kinderfilm mit so einer, mit so einem Patenkind, und dann wird da für Sektwerbung gemacht und, oder Sekt mit Schusswerbung gemacht, wo ich mir überlege, hä? Also, habt ihr jetzt den falschen Knopf gedrückt, ja? ist Quatsch.
Falscher Film.
Genau, so Mindestgrenze 18 Jahre. Ich kenne eine Menge Leute, die vielleicht erst mit Mitte 20 hätten anfangen sollen mit Kiffen. Machen sie aber trotzdem, so. Mhm. Und das halt auch noch inhaltlich, ja, also den Schwarzmarkt macht man damit nicht kaputt. Mit dem Entwurf.
Was würdest du denn anders machen? Ich würde die
Möglichkeit schaffen, sauberes Cannabis zu rauchen.
Also was würdest du denn sagen, was müsste man ändern, um den Schwarzmarkt zu reduzieren? Wobei das ja in den Niederlanden auch nicht funktioniert.
Genau, also ich glaube, das kann man sich halt abschminken. Also du müsstest ja günstiges, gutes, hochdosiertes Cannabis in der Apotheke anbieten, damit die Leute was anderes machen. Ist das sinnvoll? Nein. Ich glaube, man muss einfach legal alles erlauben, was möglich ist, ne? Solange es gesund ist. Also auch da wieder Beispiel Alkohol. Es gab mal so, wie hießen denn dieses, das haben wir im Jurastudium hat man das mit diesem bescheuerten Wein, der versetzt
ja.
wird. Mit also das für alle, die nicht Jura studiert haben, Glückwunsch. Aber es gibt einen Ausbildungsfall, ich weiß auch gar nicht mal, worum es geht, aber wie geht es darum?
War das nicht die Trierer Weinversteigerung? Nee. Salzsäure im Wein. Nee,
die Trierer Weinversteigerung ist was ganz anderes.
War die
Trierer Weinversteigerung ist eine falsche Erklärung. Also Wein haben wir häufig,
Hausfrauen haben wir häufig und Wein. Du meinst den Wein, der gepanscht wurde.
Genau, gepanschter Wein mit
Salzsäure.
Mit was?
Ich glaube mit Salzsäure. Bin nicht ganz sicher.
Nein, wir reden von zwei Sachen. Also,
auf jeden Fall,
Laura und ich haben gerade das Problem, dass wir nicht zusammen studiert haben und deswegen gibt es viele Weinfälle, also die Trierer Weinversteigerung, da
ja, das ruft ist
einer
seinen
Freund so an, hey Kumpel, gut, dass du da bist und hat außerdem für 10.000 Euro eine Flasche Wein gekauft. Das ist die Trierer Weinversteigerung, da geht es irgendwie um die Frage, was man sich zuordnen kann im Zivilrecht an, wenn man den Arm hebt bei einer Versteigerung.
Okay, ich habe verstanden.
Klingt nach Mord.
Ich habe es übrigens jetzt gefunden, glaube ich.
Ja.
Der Glykolfall.
Live googeln mit dem was?
Glykol.
Glykol. Genau, Glykol. Was ist Glykol?
Etwas, was nicht im Wein sein
soll. Schutzmittel.
Naja, Salzsäure oder Glykol ist jetzt vielleicht auch nicht so.
Das ist schon ein Unterschied. Also
ja.
Glykolose ist ein katalysatorabbauender, energieliefender Stoffwechselweg. Was? Scheiße. Wikipedia verarscht mich nicht. Also das ist irgend so ein Alkohol, einfach Zucker, Frostschutzmittel. Auf jeden Fall, wenn du das trinkst, geht's dir nicht gut. Und irgendein Schlauberger hat irgendwann mal Wein damit gestreckt. Und dann bis zu einem bestimmten Punkt kann man wohl Wein damit süß machen, was irgendwann wohl en vogue war. Und ab einem bestimmten anderen Punkt wirst du halt blind oder tot damit, wenn du das trinkst. Und das hat man ja auch in den Griff gekriegt. Das war jetzt nur das Beispiel. Das ist jetzt, also, das hat irgendwas mit EU-Recht zu tun. Und meine ich, lange Rede, kurzer Sinn. Da hat man es ja auch hinbekommen, dass wir heute, wenn wir eine Flasche Wein kaufen, davon ausgehen können, dass dieser Wein soweit in Ordnung ist, dass er halt nur das, was der Wein halt macht, mich erst ganz lustig und dann habe ich halt die Schäden von Alkohol. Ja?
Mhm.
Aber ich habe nicht zusätzliche Schäden. Und wenn ich in den Supermarkt gehe und irgendwo Alkohol kaufe, ich weiß nicht, ob ihr darüber nachdenkt, bei jedem Produkt, was ihr da kauft, oh Gott, hoffentlich bringt mich das nicht aus Versehen um und meine ganzen Partygäste. Das ist wie wenn du Hackfleisch kaufst, da gehst du ja auch davon aus, dass du nicht alle umbringst oder Eier, ja?
Ja.
Auch Dinge, die tendenziell gefährliche Dinge mit sich bringen, irgendwelche fiesen Keime oder so, die dich dann halt irgendwie sehr krank machen. So, und was ich damit meine ist, wir bekommen es ja hin, Hackfleisch, Eier und Wein und Schnaps so zu kontrollieren, dass man am Ende nicht stirbt. Also wird man das doch bei Cannabis genauso hinbekommen. So, das ist so vielleicht mein Ansatz. Und deswegen finde ich das an einigen Stellen ein bisschen überreguliert. Und wie gesagt, die Idee des Gesundheitsministers, dass man, dass irgendwelche krassen Dinge da immer dabei sind, dass das irgendwie auch gestreckt wird und das, aber das ist ja nicht systematisch und das liegt ja nicht, wenn man da hat, sondern ich glaube, wenn du ein ordentliches Gewächshaus hast, aus diesem Gewächshaus dort entsprechendes Marihuana nimmst und dann trockenes verarbeitest ohne irgendwelche Zusatzstoffe, dann verbietest du das einfach und dann kommt es auf den Markt. Und wenn irgendjemand anders woanders Cannabis herkauft, dann muss er halt muss er die gleichen Regeln behalten. Ich finde die Idee natürlich ganz smart, das so wie zu Hause machen zu können. Und ich finde es auch ganz smart, dass man das in Deutschland machen will, den Anbau. Einfach, weil man damit auch Jobs schafft. Also nicht Jobs jetzt, dass man sagt, mein Gott, endlich die 1 Million Menschen, die im Cannabis-Anbau schafft. Aber es wird eine Menge Unternehmer geben, die kleine Unternehmen und mittelgroße Unternehmen schaffen, die da sind. Wir haben doch schon die ersten Interesse daran haben. Und die fragen, wie machen wir das denn jetzt?
Ja.
Deswegen ist das ganz spannend. Und wie man muss dann irgendwie streng bewachte Gewächshäuser einrichten, was ich halt auch nicht so sehen. Ich meine, eine Bier- oder Schnapsbrennerei ist halt auch, hat auch eine Tür, die zu ist, ja. Also, ja, das vielleicht erstmal so.
Ja.
Und diese Vorlage zur EU, willst du da noch was sagen?
Ja, ich sag da kurz noch
was. Oder muss ich hier weiter? Nee. Dann mal los mit also was erwartet uns denn da, Laura?
Naja, also die Sorge ist so ein bisschen, es gibt im Grunde, wenn man sich dieses Eckpunktepapier anguckt, gibt es drei Übereinkommen, vor denen man Angst hat. Das ist einmal das Übereinkommen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotrophen Stoffen, das ist schon von 1988, und europarechtlich das Schengener Durchführungsübereinkommen und der Rahmenbeschluss des Rates vom 25.10.04. Egal. Die einfach dafür sorgen, den Umgang mit Suchtstoffen wie zum Beispiel Cannabis klar zu limitieren. Und man hat ein bisschen Sorge, wenn man da jetzt ein Gesetz draus bastelt, so direkt, dass dann das am Ende vor dem EuGH landet und ähnlich endet wie die Maut. Und deswegen ist die Idee jetzt einfach zu sagen, wir haben jetzt nur dieses Eckpunktepapier, wir geben das an die EU-Kommission, damit das eine Vorabprüfung macht und sagt, okay, ist das europarechtlich in Ordnung oder nicht? Oder was ist davon in Ordnung? Was kann so bleiben? Was muss man vielleicht verändern? Um das zu umgehen. Was ja eigentlich erstmal ganz smart ist, wird nur das Ganze erheblich verzögern.
Ja, also ich habe mir das mal angeschaut. Es wird ja mit Portugal, die seit 2001 den Konsum nicht mehr bekämpfen und oder nicht mehr kriminalisieren und mit den Niederlanden verglichen. Ja. Die haben andere Lösungen, die sagen nämlich, alles, was ich an Drogen bei dir finde, samt nehme ich dir weg, aber ich bestrafe dich nicht.
Ja.
Und das wäre ja jetzt gar nicht mehr der Fall, wenn ich in aller Ruhe pfeifend aus meiner Kanzlei am Steintor in Hannover runtergehe, da werden garantiert 20 Shops aufpoppen, ne? Mhm. Mir dafür 30 Gramm geilsten Stoff kaufe und dann von der Polizeistreife eingesammelt werde und die mir sagen, hier, ich nehme jetzt die 30 Gramm weg, Brunkhorst, sage ich natürlich, Sackhüpfen, ne?
Ja.
So ist meins. Das würde in den Niederlanden offensichtlich nicht gehen. Da muss ich das quasi schnell im Coffeeshop verrauchen oder kriege ich gar nicht hin, weil ich nicht Raucher bin. Wahrscheinlich essen, ja. Gleich die ganzen 30 Gramm auf einmal runter und gucken, was passiert. Das soll ja anders sein. Das heißt, man geht hier so einen Schritt weiter. Ansonsten solche Verträge kann man erstens brechen und zweitens verändern, ne? Also es gibt alles keinen Sinn. Ich bin super skeptisch, ob jeder unbedingt ständig kiffen sollte. Und insbesondere, wenn man jung ist. Aber ich sehe halt, was für... Also,
ja, aber ist es nicht trotzdem klüger, darauf zu warten, dass die EU jetzt grundsätzlich ihre Übereinkommen oder Beschlüsse ändert, halte ich für weniger erfolgversprechend als die Lösung, die sie jetzt gefunden haben. Vielleicht finden.
Ja, also ich bei der Maut ist es vor allen Dingen noch eine andere Gefahr gewesen. Bei der Maut ging es ja, das war ja eine Ausländermaut.
Da sind wir
bei
schon klar.
Es ging ja darum, dass Ausländer. So, das heißt, die Gefahr war vor allen Dingen, dass irgendwie, also dass andere Länder einen mit irgendwelchen Verfahren überzogen haben, ist ja auch passiert. Ich glaube sogar Österreich, witzig, wenn man weiß, dass sie auch eine Maut haben. Ja. Aber ich glaube, Österreich hat gegen die Bundesrepublik geklagt. Und da ist erstmal die Frage, wer klagt da eigentlich von den Nachbarländern? So, wenn denn ein Nachbarland klagt, okay, aber was ist denn die Folge? Also die Folge kann da eigentlich nur, also die Gefahr war ja vor allem bei der Maut, so würde ich das jetzt sehen, dass Zehntausende oder Hunderttausende ausländische Autobahnbenutzer anschließend ihr Geld wieder bekommen müssen oder wieder haben wollen. Das wäre natürlich richtig unangenehm gewesen. Was ist denn jetzt bei, wenn man das macht? Verklagt uns dann die Niederlande, dass ihre organisierte Kriminalität weniger Marihuana nach Deutschland exportieren kann? Und deswegen sind wir dann schadensersatzpflichtig gegen irgendwelche von Mexikanern kontrollierten Banden in den Niederlanden. Das wird wohl nicht so sein. Ja? Also würde ich halt sehen, dass die Rolle, da müssen wir was anderes. Ich würde einfach, man muss einfach sehen, weil das ist ja die Sache. Das ist vielleicht die wichtigste Sache, diese Einstellung der Verfahren. Es blockiert einfach hunderttausende Arbeitsstunden jede Woche für für Staatsanwaltschaft und Justiz. So, und das ist Quatsch. Von der Polizei mal ganz abzusehen. Ja. Ich war übrigens in Thailand vor einigen Wochen. Mhm. Und da ist es legalisiert worden. Ja. Und ich kenne noch von anderen Thailand-Urlaubern die Sache, da musst du aufpassen als Tourist, dass du nicht von der Polizei erwischt wirst und dann zaubern sie dir so einen Joint in die Tasche. Mhm. Und dann musst du dich da rauskaufen. In Thailand gibt's das an jeder Ecke und das Werbeverbot gibt's da auch nicht. Also da ist überall, wenn du da über die Party-Lanes gehst, die Party-Roads in Bangkok, gibt's da eine Zentrale, da wirst du angequatscht, hier, möchtest du so und so viel Cocktails haben oder möchtest du Lachgas oder möchtest du Joints? Lachgas ist dann nach wie vor verboten, das funktioniert auch noch ein bisschen anders, das interessiert keinen, was da verboten ist, aber da ist das super entspannt jetzt, ja, gibt's halt in jeder Ecke Gras und wer es braucht, kann es sich nehmen oder sich nicht nehmen, kann sich's kaufen. Und die haben aber den gleichen Weg wie Lauterbach geführt, da gibt es wohl auch nur Marihuana, was relativ geringen Dings hat. Wir haben da mit einem Berliner gesprochen, der war ein bisschen enttäuscht. Zu Hause im Park gab es bessere Sachen. Also wortwörtlich, jetzt ohne die Berliner zu dissen, auch bei uns wird im Park verkauft, ja. Und da ist das super entspannt und niemand hat mehr Angst, von der Polizei rausgezogen zu werden wegen 5 Gramm Marihuana. Das ist ganz gut.
Ja, okay.
So. Laura, wann gibt's das, wann kommt die Legalisierung?
24.
Wann 24?
Zweites Halbjahr.
So lange noch?
Ja. Sage ich aber auch nur.
Du hast gesagt, 1.1.24.
Nee, ich glaube, die haben auch alle gerade andere Dinge zu tun als in der EU, als sich mit dem Kram zu befassen. Ich glaube, das dauert noch, ja. Aber wir werden mal sehen.
Wenn du bis dahin noch arbeitslos bist, mach ich einen Coffeeshop auf und du musst den ganzen Tag verticken. Okay. Ne?
Nee, wenn ich bis dahin noch arbeitslos bin, habe ich andere Probleme, glaube
ich. Ich hab das schon mit meinen Studenten besprochen, ob die auch für mich da arbeiten würden. Also für die Studenten, die für mich arbeiten. Ja. Und die würden das sofort machen, alle. Für mich sich auf dem E-Darm in Hannover stellen und da so ein Gerät betreiben.
Schön, wirklich.
Dann dachte ich, das Beste ist für mich zu arbeiten und dann das. Da möchten lieber 100 Meter weiter sitzen und Gras verkaufen.
Tja.
Stell mir das sehr romantisch vor. Und die Studenten auch. Ich glaube, am Ende wird das ein extrem hartes Business, weil extrem viele Leute sehr schnell sehr viel Geld damit verdienen wollen. Und ein Teil der Leute unter Umständen die Gewinnmargen aus dem illegalen Drogenverkaufen gewohnt sind. Das wird, glaube ich, richtig bitter. Das wird ein Riesenspaß. Gut.
Okay. Apropos Riesenspaß. Oh. Nee. Boah,
bitteschön.
Apropos, wir kommen zu einer wunderschönen Norm, die im vergangenen Jahr verschärft wurde, über die wir uns ausführlichst schon unterhalten haben. Zweimal. Und zwar der 184b StGB. Das ist Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte. Bevor uns jetzt ein Shitstorm erreicht, ja, ist alles nicht cool, aber es ist ein bisschen differenzierter zu sehen, als alle sind ganz schlimm und wir sperren alle für immer weg. Also.
Was ist? Ja, schade, dass das hier öffentlich ist. Du weißt, was ich gerade sagen wollte. Ja. Ich wollte jemanden grüßen.
Nee, besser nicht.
Vielleicht um das aufzulösen. Es gibt ja PolitikerInnen. Und Laura und ich kennen ein paar. Und Laura und ich kennen eine Politikerin, die das, was Laura gerade so mit so einem Zwinker-Smiley gesagt hat, wortwörtlich meint, also wer Kinderporno besitzt, müsste sofort für immer ins Gefängnis oder zumindest für sehr, sehr lange Zeit. Und die würde ich jetzt grüßen, aber ich befürchte, dass ich mich eine Abmahnung erhält, wenn ich das mache. Nicht ganz zu Unrecht, weil die gute Frau da ein bisschen am Rad dreht manchmal. Also das was Laura gerade beschreibt und warum sie das überhaupt gesagt hat, ist, und das ist ja spannend, diese ganze Kinderporno-Debatte ist ja vollkommen überladen.
Also genau.
Ja, also es gibt ja,
und wir reden
also
es jetzt
gibt nur die Täter, über die kennt keiner außer ich. Dann gibt's ganz viele Leute, die sich ganz doll aufregen. Und dann gibt's so ein paar komische Leute, die sagen, ja, müssen wir alles differenziert betrachten. Die werden aber von der zweiten Gruppe immer gleich in die Täterecke geschoben.
Genau, und wir reden ja jetzt auch nicht von irgendeiner Form von Missbrauch, was man nämlich auch nochmal differenzieren muss von, wie gesagt, Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte. Womit ich nichts von beidem irgendwie verharmlosen möchte. Aber es ist trotzdem zu differenzieren. Und innerhalb dieser kinderpornografischen Inhalte muss man nämlich noch weiter differenzieren. Sagt zumindest ein Münchner Amtsrichter. Und warum sagt er das? So. Also, letztes Jahr gab es eine riesengroße Gesetzesänderung im Bereich der Kinderpornografie mit unter anderem der Änderung von 184b hinsichtlich der Mindeststrafe. Da ist nämlich Folgendes passiert, also Mindeststrafe, ne, das, was der oder die Richter mindestens urteilen muss, wenn es zu einer Verurteilung kommt. Also, keine Ahnung. Manchmal gibt's gar keinen, sondern da steht nur, Strafrahmen ist bis zu 3 Jahren, dann kann ich ganz unten ansetzen. Manchmal steht aber schon drin von 3 Jahren bis zu, von 3 Monaten bis zu 2 Jahren, dann ist die Mindeststrafe 3 Monate. So. Bei 184b ist das Ganze folgendermaßen, da ist die Mindeststrafe 1 Jahr. Und damit ist es nach 12 StGB ein Verbrechen. Könnte man meinen, ja, dann ist es halt so. Das führt aber zu anderen Folgeproblemen. Und zwar, Daniel wird das sicher aus seiner Tätigkeit auch kennen. Manchmal werden ja Verfahren eingestellt aus verschiedensten...
Manchmal in 2 Drittel der Fällen, wenn man es
so richtig abstellt. Aus verschiedensten ja. Gründen. Normen dafür sind primär 153 und 153a, beispielsweise bei geringer Schuld. So. Das geht aber nur bei einem Vergehen. Und wir haben gerade festgestellt, 184b ist jetzt ein Verbrechen. Also geht es da nicht mehr. Und was auch nicht mehr geht, also es gibt auch eine Erschwerung bei, wenn man da Bewährung geben möchte. Und es gibt auch keine andere Möglichkeit, unter dieses eine Jahr zu kommen. Jetzt könnte man, werd schon wieder zynisch, jetzt könnte man auf die Idee kommen, ja, wieso, ist ja gerechtfertigt. Wenn du kinderpornografische Inhalte verbreitest oder besitzt, hast du halt Pech gehabt. Ja und nein. Weil das für...
Vielleicht ja? Darf ich aber zu dieser Binnendifferenzierung nochmal ja. was sagen.
Bitte.
Also, weil nämlich, wenn man über Kinderpornografie redet, alle immer glauben, es geht um Videos oder Bilder von kleinen Kindern, die vergewaltigt werden. Das gibt es auch. Es gibt aber auch Kinderpornografie, ist alles nicht schön, ne? Und da hängt immer Menschenleben dran und das muss man... Es gibt aber auch Kinderpornografie, die, wir machen das jetzt mal von oben, was, sag ich mal, in schlimmen Sachen, also erstmal, der Hintern einer 13-Jährigen ist nicht zwingend als der Hintern einer 13-Jährigen zu identifizieren. Mhm. Soll 18, 20, 25-Jährige, die vergleichbare Hintern aufweisen, und das kann man, ne, wenn man jetzt nur so ein Foto von einem Hintern hat, kann man das vielleicht gar nicht, muss man das wissen, dass das eine 13-Jährige ist, damit das klar ist. Soll nicht heißen, dass das, dann gibt es auch jede Menge, sage ich mal, Nacktbilder und jede Menge Masturbationsgeschichten im Bereich 13, 12 und so weiter. Alles nicht schön, alles verboten, ist aber halt nicht die Vergewaltigung. Es gibt auch einfach ja. Bilder, ja. Stichwort Edati, ja. Sebastian Edati ist damals vorgeworfen worden, dass der irgendwelche Bildbände von irgendwelchen nackt am Strand sitzenden Jungs, ich vereinfache das mal, aber ungefähr so, das war, ne, dem ist keine harte Kinderpornografie, irgendwelche Vergewaltigung, sondern irgendwelche nackten Jungs, ne, Kinder, ne, auch das möchte man nicht sehen. So, das ist natürlich, das ist mittlerweile auch Kinderpornografie. Aber das ist halt was anderes. Also auch das ist von, auch hier ist diese Mindeststrafe 1 Jahr immer dann erreicht, wenn ich ein Foto von einer 13-jährigen Hintern oder einen nackten Jungen am Strand habe. Klammer auf, der muss nicht mal irgendwie sexuell besonders aufgeladen
sein. Ja, ja,
diese
ja.
Bilder müssen nicht sexuell besonders aufgeladen sein. Nur weil du das vorhin in der Bindung hast, immer wenn, also ich merke das, wenn ich mit Mandanten rede, dass Kinderpornografie immer so gesehen wird als dieses Vergewaltigungsvideo.
Ja, nein.
Es gibt aber halt unschuldigere Kinderpornografie. So muss man das halt sagen. Und so muss man das differenzieren. Ne?
Ist auch spannend für Eltern, die irgendwie ihre Kinder ich habe das, ich glaube, da gibt es einen Fall in den USA zu, wo ein Vater für einen Arzt sein, wegen Corona, konnte nicht zum Arzt gehen, hat sein Kind, das Kind hatte irgendwo einen Ausschlag, keine Ahnung, und hat das Kind dann fotografiert und es war dann irgendwie halbnackt und dann stand da gleich die Polizei vor der Tür, weil irgendeine Software das dann identifiziert hat, als das ist doch Kinderpornografie.
Da kann ich gleich, zu dieser Software kann ich gleich noch was sagen.
Ich mache erstmal weiter. Also es führt zu absurden Situationen. Genau, ich bin jetzt erstmal tatsächlich in dem Fall, wo es, ja, wobei, egal. Es führt insgesamt zu absurden Situationen. Ich habe hier einen Fall, setze ich euch mal ran, wo jemand drei Bilder besaß, die wohl auch von der Schwelle der, ich sag mal, also die verhältnismäßig harmlos waren, aber dennoch als Kinderpornografie einzustufen waren, da ein Jahr auf Bewährung bekommen hat. Also drei ganze Bilder, die dir im Zweifel vielleicht auch mal versehentlich irgendwie unterkommen können. Dann auch ein problematischer Fall, wenn du Opfer von Belästigung wirst. Also beispielsweise dir schickt irgendein Typ, mit dem du vielleicht mal zu tun hattest, schickt dir irgendwelche merkwürdigen Bilder zu, die Kinderpornografie unterfallen. Dann bist du gezwungen, die entweder unverzüglich zu löschen oder unverzüglich, und zwar wirklich innerhalb von sehr, sehr wenigen Tagen, zur Anzeige zu bringen, weil du dich sonst auch des Besitzes von Kinderpornografie strafbar machen kannst. Und das ist auch gleich der Fall, auf den ich zu sprechen komme. Wenn Eltern beispielsweise auf den Handys ihrer Kinder solche Bilder finden und diese dann, wobei ich das schon auch ein bisschen fragwürdig finde, diese dann quasi als Warnung in den Gruppenchat mit den anderen Eltern stellen, was ich aus anderen Gründen fragwürdig finde, aber da ist ja kein, also das ist ja nicht aus einem sexuellen Grund oder so, sondern einfach hier, guck mal, das habe ich auf dem Foto meines Kindes gefunden, auf dem Handy. Dann ist es auch, und da fällt das auch, diesem Paragraphen. So, warum reden wir darüber? Weil ein Richter am AG München gesagt hat, das ist mir jetzt wirklich zu blöd, ich habe da keine Lust mehr drauf. Und es gibt ein Verfahren, auf das Verfahren komme ich gleich nochmal zurück, dass er gerade verhandelt, und er hat gesagt, nö, das machen wir jetzt anders, wir setzen das Verfahren aus, und hat das Ganze dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Das läuft über Artikel 100. Und ist ein sogenannter, wie heißt denn das jetzt, Vorlage, ja, er hat es dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Und zwar kann das immer,
Vorlageverfahren,
genau. Und zwar ist das immer dann möglich, wenn ein Gericht sagt, das Gesetz, was ich hier gerade anwenden muss, ich bin mir hier relativ, oder ich vermute, das ist verfassungswidrig, dann kann es das Verfahren aussetzen und sagt, hier, Verfassungsgericht, entscheide doch bitte erstmal über diese Norm hier, bevor ich hier mein Verfahren weiterführe, weil ich glaube, die Norm ist verfassungswidrig. So. Möchtest du dazu direkt was sagen oder soll ich erstmal weitermachen?
Nee, mach es mal. Mach es mal. Das klingt alles sehr belastbar, was du da erzählst.
Der Vorlagefall ist übrigens tatsächlich folgender. Da gab es zwei Kinder tatsächlich, also sie waren beide, glaube ich, sogar unter 10, relativ jung, und die eine hat irgendwie, ich meine sogar sich selbst fotografiert, und hat das an eine Mitschülerin verschickt. Und deren Mutter hat es auf dem Handy gefunden und hat dann das Bild der Mitschülerin hier in den Elternchat geschickt, um zu sagen, guck mal.
In den Elternchat mehrere?
Ja, ja. Also wie gesagt, das finde ich.
Okay, also die gehört sowieso verprügelt, aber.
Ja, wie gesagt, ich finde das aus anderen Gründen problematisch. Die Frage ist, rechtfertigt das eine Freiheitsstrafe von einem Jahr? Das ist so das Problem.
Ja, aber am besten ist hier noch Grundschullehrerin, ist auch gleich den Job los, Alter.
So, also ich, ne, so, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass ich das unproblematisch finde. Aber ja. So, warum sagt nun diese, also das ist der Fall, der dem ganzen Vorlageverfahren zugrunde liegt. Und jetzt ist ja die Frage, warum könnte das verfassungswidrig sein? Und der Richter führt hier mehrere Gründe an. Und das ist zum einen Verstoß gegen das Übermaßverbot. Also, das ist immer ein anderer Fall, wenn die getroffene Maßnahme, hier das Gesetz, zum erstrebten Zweck Verhinderung des Besitzes der Verbreitung von Kinderpornografie außer Verhältnis steht. Und das sagt er ja, das ist so. Es wäre ein verfassungswidriger Eingriff in das Persönlichkeitsrecht nach Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz, weil selbst bei unerheblichen oder, ich mache jetzt mal hier die Anführungsstriche, harmlosen Fällen die Möglichkeit des minderschweren Falls einfach fehlt. Und man nicht mehr differenzieren kann, wie zum Beispiel in diesem Vorlagefall mit der Mutter. Es fehlt der minderschwere Fall, es ist keine Einstellung möglich und auch die Bewährung ist zwar möglich, ist aber ein bisschen erschwert. Ja, Daniel, bitte.
Du oder ich, wer erklärt den minderschweren Fall?
Das machst du jetzt bitte. Ich habe ja schon das Übermaßverbot erklärt.
Genau. Also, Laura sagt minderschwer. Wie funktioniert minderschwerer Fall? Ich habe das vorhin schon mal angesprochen beim bewaffneten Drogenhandel. Mhm. Ja, also, wer eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug mit sich führt, irgendwann, während er mit Drogen handelt, ob das beim Erwerb der Drogen, beim Verkauf der Drogen, beim Verpacken der Drogen, beim Lagern der Drogen, ist es egal, kriegt immer 5 Jahre Freiheitsstrafe, wenn nicht der minderschwere Fall mhm. eingreift und der ist 1 Jahr Mindeststrafe. So, das vielleicht so zum Einstieg. Da sagt der Gesetzgeber, das ist so ultra gefährlich, dass du mit Drogen und Waffen hantierst. Ja, du sollst bitte nicht auf der Straße mit einer 9mm in der Hose Kokain verkaufen, wenn es Ärger gibt, irgendwie um dich schießen. Das ist so der Gedanke. Ja. Aber der sagt auch, wenn du zu Hause 100 Gramm Marihuana hast und dann eine Kumpels vertickst und du hast dann irgendwo noch dein Schlachtemesser, das Ding steht in der Küche, das wird immer übersehen, also das zählt nicht, aber noch dein Angelmesser in der Nähe der Tür liegen, dann möchten wir dich bitte nicht 5 Jahre ins Gefängnis schicken, weil das nämlich vollkommen Quatsch wäre. Und sowas fehlt hier. Man müsste nach einhelliger Meinung eigentlich aller, die damit zu tun haben, außer des Gesetzgebers, sagen, also, liebe, wenn ihr meint 1 Jahr, dann ist das so. Man müsste aber einen minderschweren Fall haben. Zum Beispiel für die Mutter, nein, die ja. wirklich...
Aber greif nicht zu viel vor von der Begründung.
Okay, also man bräuchte einen minderschweren Fall, wo man sagt, eigentlich fängst du dir 1 Jahr. Ne? Du sollst aber, weil es halt Fälle gibt, die so von der Norm abweichen, sollst du dann weniger haben. Da liegt aber meiner Meinung nach die Gefahr bei dieser Lösung. Also das ist eine bessere Lösung als nichts, aber meine Erfahrung ist, ich habe viele Kripo-Mandanten und fast alle sind 15, 16-jährige Jungs. Vielleicht auch mal 19 oder 17 oder 18 oder auch mal 14, aber Kripo-Fälle sind überwiegend Fälle von Jungs, die in dem Alter sich gleichaltrige Mädels angucken, dreimal falsch abbiegen und plötzlich jüngere Mädels haben. So, das ist der große, wenn das nämlich die Norm ist, dann hilft das für alle anderen, für den, ne, hilft das unter Umständen gar nicht mehr, weil das nämlich nicht mehr die, weil das, da würde ich mir sagen, wenn das die Norm ist, dann muss da drunter abweichend weniger sein als, ich bin 15 und ich gucke mir halt im Internet 15-jährige Brüste an, scheiße, es waren 13-jährige dazwischen oder 12-jährige Brüste dazwischen. Kann man drüber reden, dass das da irgendwie auf so ein Kind eingewirkt oder so einen Jugendlichen eingewirkt werden müssen, aber ob man den ja ins Gefängnis stecken muss, ist ja allen klar, dass das nicht geht.
Laura, gut, du warst, bevor Daniel jetzt zu viel vorgreift, darf ich noch die Argumentation. Also, wir sind immer noch beim Übermaßverbot. Er sagt, ne, wir haben einen früheren Strafrahmen gehabt, der hat ausgereicht, um Wiederholungstäter genügend abzuschrecken. Insbesondere, das kann vielleicht sogar auch Daniel bestätigen, aber ich glaube, das kann sich jeder auch vorstellen, wenn so Ermittlungen losgehen bezüglich kinderpornografischem Material und das irgendwer mitbekommt, was meistens der Fall ist, dann hat das sowieso schon eine sehr einschneidende Wirkung und schreckt vielleicht dann auch schon den einen oder anderen ab, der jetzt nicht jemand ist, der das irgendwie, ich will nicht sagen gewerblich macht, aber der das nicht mal aus Versehen irgendwie macht. Dann ein Argument, das fand ich ganz spannend. Mal gucken, was Daniel dazu sagt. Er sagt, bei rechtskundigen Angeklagten ist denen dann auch egal, wie viel sie konsumieren. Weil sie ja sagen, es gibt eh eine Mindeststrafe, ob ich jetzt 3 Bilder habe oder 3000, ist ja egal.
Ja, aber ich würde meinen Mandanten natürlich an den Hals hauen, wenn er das sagt. Ja. Ist doch egal, Richter, ob ich 3000 habe oder 3. Ja. Aber das ist der Effekt, dass Leute sagen, verboten ist eh, jetzt kann ich richtig, den gibt's schon. Ne?
Und er hat noch ein ganz, du hast das eben mit dem Mädchen Po gesagt, er hat noch ein ganz ganz cooles Beispiel dafür, was auch zu einem Problem führt. Und zwar sagt, ja, was ist, wir haben beispielsweise eine Party, da treffen sich ein 22-Jähriger und eine 13-Jährige, die küssen sich auf dieser Party. Das ist der Geburtstag der 13-Jährigen, die wird in der Nacht 14. Geht danach eine einvernehmliche Beziehung mit dem 22-Jährigen an. Alles schön, alles schick. Irgendwer hat aber diese Situation fotografiert, wo sie eben noch 13 war. Das ist dann Kinderpornografie. Wenn er das verbreitet, ist es auch noch problematischer. Also das...
Ich finde das ein bisschen schräg, das Beispiel.
Das findest du schräg. Warum findest du das schräg?
Ja, weil das nicht geeignet ist, viele Leute zu erreichen, weil die sagen schon, was, der 22-Jährige knutscht eine 13- oder 14-Jährige Kopf ab.
Ja, okay. Gut.
Also er begeht übrigens mit dem Kuss, begeht er ja auch einen sexuellen Kindesmissbrauch.
Das stimmt.
Wenn die noch nicht 14 ist. Also,
okay.
Ich würde dabei bleiben.
Ja.
Ich würde dabei bleiben. Ich bin ein großer, also ich habe eine Menge nackter Jungs und Mädchen und Frauen und Männer in meinen Akten. Und manchmal sitze ich vorm Amtsgericht. Eigentlich, ich habe eine sehr gute Quote, das zu vermeiden, dass das irgendwie zum Amtsgericht kommt, weil niemand will wegen Kinderpornografie vorm Amtsgericht oder Landgericht. Mhm. Wenn es zum Landgericht geht, kann man es nicht mehr vermeiden, aber vom Amtsgericht kann man wirklich sehr, sehr viel vorher reparieren. Und dann sitzen da irgendwelche Amtsrichterinnen oder Amtsrichter und erklären mir, dass sie diesem Kinderpo ansehen, dass es ein Kinderpo ist und nicht einer 14-Jährigen oder einer 15-Jährigen oder einer 22-Jährigen oder 20 oder 19. Und ich, vielleicht bin ich bei Pos auch sehr gnädig, ja, aber man kann es Frauen, ich bleibe jetzt mal beim Frauenkörper, ja, man kann Frauenkörper nicht richtig ansehen, wie alt sie sind. Ja, also ich hatte auch schon, also und das, jetzt bleiben wir mal nur bei kleinen weißen Kinderpos, ja? Wenn dann noch irgendwelche nicht weiße Frauen und Mädchen dazukommen, kann man das überhaupt nicht einschätzen. Und ja, es ist eine objektive Sicht, das heißt, wenn das Gericht sagt, ich sehe aber dich 13, dann sieht das Gericht 13, aber das ist Schwachsinn. Also ich bleibe dabei, dass du mit, also bei Missbrauchstaten, da kann man auch nicht sagen, das habe ich irgendwie nicht gerafft. Ja. Aber die Frage, ob jetzt solche, so und da muss man halt sehen, der Gesetzgeber sagt Folgendes, wenn du erkennst, das könnte, wir sind ja noch bei Kinderpornografie, das könnte ein nicht 14-jähriges Kind oder Mädchen sein, wenn du das erkennst als Möglichkeit und es nicht ausschließlich abfindet und es trotzdem besitzt oder verbreitet, ja, bist du dran. Und beim Verbreiten, darüber kann man über alles reden, aber die Fälle, die ich immer habe, und das liegt daran, wie die Sachen angezeigt werden, habe ich eigentlich immer nur Besitz, ja, und selten Weitergabe. Weitergabe dann nur, wenn die Leute sich wirklich doof anstellen. Und zwar ist es so, dass US-amerikanische Telediensanbieter, also alles, Dropbox,
ja, stimmt. YouTube, jetzt weiß ich auch, WhatsApp, ja, wie das zustande kam.
Und so weiter,
kam.
Facebook. Ja. Die kontrollieren alle automatisiert das, was bei ihnen hochgeladen wird. Also, wenn ich jetzt den Hintern einer 13-Jährigen auf Facebook poste, dann sagt Facebook, das Bild kenne ich doch, ich erkläre gleich wie, löscht meinen Account und schreibt eine Anzeige, die dann ins BKA geht. Wie läuft das? Es gibt in den Vereinigten Staaten eine halbstaatliche Organisation, das ist so eine Stiftung. Diese Stiftung hat sogenannte Hash-Werte. Die Hash-Werte kommen vom FBI und von anderen Bundesbehörden, fragt mich nicht. Also anders ausgedrückt, wenn US-Polizei feststellt, das ist ein 13-jähriger Hintern, dann speichert sie diesen Hash-Wert in einer Datenbank. Hash-Wert ist eine Zahl Mit der Zeichenkombination kann ich ein Bild identifizieren, stark vereinfacht. Und mit ein bisschen Tricks, auch wenn ich es drehe oder beschneide, kann das trotzdem. So, diese Daten werden also dort abgeglichen und jedes Medium, was hochgeladen wird, wird dann wird das an diese Stiftung abgegeben. Die Stiftung zeigt entweder in den Vereinigten Staaten das an oder auch in anderen Ländern, unter anderem in der Bundesrepublik. Mhm. Dann kommen also diese Datensätze hin, dann gibt's da so ein paar Zettel, das sind so 5 bis 20 Seiten Datenauswertung, die kommen an die lokale Polizei guckt sich an, wessen IP-Adresse ist das und geht dann mit dieser IP-Adresse los, macht eine Hausdurchsuchung, beschlagnahmt Computer, Fernseher und so weiß der Teufel was. Also Fernseher, wenn er speichern kann, und liest dann das alles aus. Das Ganze dauert dann ein Jahr und dann hat man ein Ergebnis. Das ist so im Wesentlichen das Verfahren, wie das was läuft.
Ja.
So, und ja. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, dass der minderschwere Fall kommen muss. Ich glaube nicht, dass man politisch dazu drumherum kommt, zu sagen, das wird wieder wen jetzt ein Jahr. Ach so, da mal weiter.
Er hat noch zwei.
Weil du gerade so, Laura hat gerade so gegähnt, so, also so auch langwierig, ja. Also die Laura ist 12:30, ne? Ist ein bisschen schwierig um die Zeit wach zu sein als Arbeitslose.
Mhm. Außerdem schon 12:30.
Ich ärgere für dich, ich richtig gesprochen. Es ist schon 13:30. Normalerweise bin ich jetzt schon 1,5 Stunden wach.
Genau.
Ganz kurz, die Arbeitslosigkeit zwischen abgeschlossenem zweiten Examen und dem ersten Job, das ist manchmal ein paar Monate so. Das genießt man eigentlich eher, als dass man ja Probleme hat, weil man halt noch ALG 1 hat und so. Dann ist alles okay.
Eben.
Und deswegen, Entschuldigung, meine das ist natürlich.
Okay, ich lebe damit.
Die dauerhaft in Arbeitslosigkeit leben. Ja, aber ich bin gemein zu Menschen, die dauerhaft in Arbeitslosigkeit leben und es
wird. Das stimmt.
Dass dafür können. Du hättest dich ja schon mal früher kümmern können.
Ja, genau.
Schade, dass wir das nicht mehr Video machen. Dein Gesicht ist gerade ehrlich.
Also, ich wollte noch kurz zwei Argumente aufführen, die der Amtsgerichtsrichter genannt hat. Einmal wäre noch, dass ein Verstoß gegen das Schuldprinzip vorliegt. insbesondere bei der Alternative des Besitzens, das ist der Absatz 3, und das passt sich aber so ein bisschen dem oben auch an, also weil da ist der Strafrahmen auch von einem Jahr bis zu 5 Jahren, und er sagt aber, es ist im Grunde das Gleiche, es ist nicht geeignet, auf unterschiedliche Tatintensitäten zu reagieren. Beispielsweise auf die Menge oder die Qualität oder eben der Fall. Ja. Ich verweise darauf mal, es ist leider ein SZ-Plus-Artikel, aber es vielleicht kann der ein oder andere oder die ein oder andere das von euch lesen. Es ist eine sehr schöne, also was heißt schön, aber es ist ein guter Artikel, wo eben so ein paar Fälle nochmal aufgeführt werden. Eben der Fall, dass eine Frau von einem, weiß ich nicht, von einem Tinder-Match oder so Bilder zugeschickt bekam, das dann aber ignorierte und nicht gelöscht hat, und plötzlich hat die Staatsanwaltschaft angeklopft und gesagt, übrigens, sie besitzen kinderpornografisches Material. So. Und auch ganz interessant, was passiert denn, wenn wir eine Mindeststrafe von einem Jahr haben? Richtig. Es gibt,
alles ist im Arsch.
Es gibt eine Eintragung ins Führungszeugnis. Und wenn man Beamter oder Beamte ist, verliert man die Beamtenstellung. Das heißt,
anders ausgedrückt, wenn das Tinder-Match nicht mitkriegt, dass, ne, und eine Polizistin ist.
Genau.
Ciao, Kakao.
Das heißt, auch hier sieht er einen Verstoß gegen die Berufsfreiheit. Genau.
Also, das ist tatsächlich super dramatisch. Man kann bleiben wir bei dem einen Bild einer 13-Jährigen, die ist am Ende hängen bleibt.
Ja.
Dann kann das dazu führen, dass man nicht mehr Lehrer ist oder nicht mehr Polizistin.
Ja.
Oder Hochschulprofessor oder was man halt so anstellt.
Ja, oder beziehungsweise du willst das ja auch nicht deswegen im Führungszeugnis haben. Also wenn du wirklich, und wir sprechen ja auch wirklich hier häufig von Fällen, die entweder kein Missbrauch im, ich will jetzt nicht sagen im klassischen Sinne, aber so, also du hast das vorhin so schön beschrieben, ich kriege es nicht wiederholt. Also harmlosere Bilder einfach zeigen, beziehungsweise von Leuten, die versehentlich da auch einfach oder nicht gezielt gesagt haben, ich gehe jetzt ins Internet und suche mir irgendwelche Bilder, sondern ich habe sie versehentlich irgendwie zugesendet bekommen oder sie sind versehentlich irgendwie in meinen Besitz gekommen. Und dann hast du das im Führungszeugnis stehen.
Ja, ich verteidige auch im Bereich Jugendpornografie. Und da ist es noch viel krasser. Wie willst du denn die Bilder einer 17-Jährigen und einer 19-Jährigen auseinanderhalten?
Gar nicht. Ich will das.
Genau. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn man jetzt Bilder von 17-Jährigen oder Videos von 17-Jährigen findet auf deinem Rechner, hast du dich ja eigentlich damit abgefunden, weil wenn du sagst, ich kann die gar nicht auseinanderhalten, ja, darfst du eigentlich nur alte, ich sag's mal, wie es ist, darfst du nur alte, wir bleiben jetzt mal bei, ja, im homosexuellen Bereich oder Kipo-Bereich, also diesen Leuten, die, ne, Pädophilen ist auch alles ein bisschen krasser, aber bleiben wir mal im Bereich von nackten Frauen, aber auch von nackten Jungs in dem Alter oder Männern, ja, 17 oder 19. Kannst du nicht auseinanderhalten, das weißt du aber auch. Also kannst du im Prinzip nur dir Pornografie angucken, wo die Leute so alt sind, dass du ausschließen kannst, dass sie vielleicht aussehen wie 20. Ich gehe davon aus, nach dem, was ich so in Ermittlungsakten sehe, dass es niemanden auf dem Planeten gibt, der sich, also ist mein halt ein Kink in dem Bereich, der sich ausschließlich Pornografie von alten Leuten anguckt. Ja, da gibt's sicherlich eine Riesenindustrie, aber dass jetzt Leute anfangen 20 oder halt optisch leider 17 sich tummeln in irgendwelchen Videoporno-Plattformen, soll schon mal gewesen sein. Also ein vollkommen absurdes, eine vollkommen absurde Bestrafung. Und im Jugendpornografiebereich kriegt man das alles irgendwie nochmal gehandelt, aber wenn das jetzt nicht irgendwie sehr gezielt ist, aber im Kipo-Bereich, im Kinderpornografiebereich, ist das schon eine Katastrophe. Und wie gesagt, was halt, das ist halt auch so verlogen. BKA und LKA Bayern und so, die, weil diese automatisierte Meldung immer mehr wird, ja, also ja, aus den USA, haben die jedes Jahr mehr Fälle und mehr Fälle, und die tun so, als wenn sie halt irgendwie so heldenhaft die Bullen da an erster Stelle, kriege ich wieder Ärger, die Polizisten an erster Stelle, da irgendwie sonst was im Darknet rausballern. In Wirklichkeit greifen die irgendwelche WhatsApp-Chats ab und sammeln 10 Handys von 10 16-Jährigen ein. Da bin ich nochmal auch mal zurück zu dem Wahnsinn, zu der Mutter, die da das Kind von der 9-Jährigen oder 8-Jährigen weiterschickt. Jetzt macht die das. Jetzt schickt die das spielen wir mal rum, in die Klassengruppe.
Ja,
ja, da sind 20 Kinder, weiß nicht, ob das realistisch ist zurzeit, 40 Eltern, ich weiß, es sind fast immer nur die Mütter drin, aber gehen wir davon aus, das kriegen 30 Leute. Jetzt wird ihr angezeigt. Jetzt sagt nämlich die Mutter, bist du bekloppt, mein Kind dahin zu stellen? Ich zeig dich an. Was muss die Polizei jetzt machen? Alle Handys aller anderen Eltern einsammeln. Was ist jetzt? Alle Eltern, die das nicht gesammelt haben, besitzen jetzt ja gerade Kinderpornografie auf ihrem Handy. Ja. Und gegen die alle ist ein Verfahren zu führen, das hat alle mit einer Mindeststrafe von einem Jahr zu. Wenn da jetzt der Staatsanwalt, gut, der würde es wissen, der Amtsrichter in Zivilsachen, der das seit 20 Jahren macht und keine Ahnung hat, der Rechtsanwalt, die Polizistin und die Grundschullehrerin dabei sitzen, dann sind die alle vier ihren Job los. Mhm. Zwingend. Mhm. Ja. Wegen, also obwohl die ja nichts gemacht haben, außer dieses Bild bekommen,
genau.
Sagen, ja. Mensch, ja. Mensch, Gertrude, hör auf, hier solche Bilder rumzuschicken. So, aber weil sie es jetzt ja besitzen, weil es auf dem Handy ist, die haben die alle ein Jahr Freiheitsstrafe bekommen. Also eine vollkommen so, gegen diese Leute ist das ja einzustellen.
Genau.
Ja, da also hat die das geschickt, ich habe das nicht gelöscht, weil das, ich lösche halt nichts auf so einem
Gerät. Genau, du kannst im Grunde nur, wenn du aus irgendeinem Grund so ein Foto bekommst, entweder das sofort löschen oder quasi instant zur Polizei gehen und sagen, ich habe hier dieses Foto bekommen, aber wirklich instant. Also nicht nach 2 Wochen.
Und das führt übrigens dazu, dass man dein Gerät beschlagnahmt.
Ja, also vielleicht
und durchleuchtet.
Löscht man es auch ein. Ja, also, aber das ist doch scheiße.
Ja, ja. Und wenn du dann eine Stunde zu spät gekommen bist,
genau.
Sagt dir nachher noch ein Staatsanwalt, ja, haben sich nur eine Stunde einen drauf runtergeholt.
Ja.
Besitz von Kinderhörerie, Bums. Also, das ist alles scheiße. Dann braucht man, also wie gesagt, man braucht diesen minderschweren Fall. Ich wäre eigentlich auch dafür, also ich bin dafür und ich bin aber auch sehr stark dagegen, das zu machen.
Nee, ich wollte nur sagen, abgesehen davon, dass ich das nicht klug finde, zu sagen, wenn ich auf dem Handy meines Kindes irgendwelche Bilder finde, und wenn die sogar noch von Mitschülern sind, eigene, die an eine WhatsApp-Gruppe, also das ist auch einfach nicht klug. So, das macht das nicht. So.
Ja, die natürlich gehört die in den Klammerbeutel, also das ist ja auch voll die Demütigung, ja, für das Kind. Das ist ja, also das ist schon ziemlich dumm, aber sie muss halt dafür nicht ein
Jahr. Nein, genau, das ist der Punkt, aber macht sowas auch einfach nicht.
Aber, ja, so. Aber, genau, aber es eignet sich natürlich schön, als Vorlage, weil es natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat, wo manche meiner Mandanten auch unterwegs sind und welchen krassen Geschichten, wo man sich für Geld missbrauchte Kinder kauft, ne? Das ist halt die andere Teil der Realität. Ja. So. Aber ein Gedanke noch. Ich habe eine Zeit lang gedacht, immer, es wäre am besten, wenn man das Mindestmaß wieder runtersetzt, auch wenn es politisch nicht opportun ist. Ich glaube mittlerweile, Kinderpornografie sollte ein Verbrechen bleiben. Es muss einen minderschweren Fall geben, weil es dann einfach die Möglichkeit gibt, dass jeder, der das macht, einen Pflichtverteidiger bekommt.
Ja. Schön.
Das ist nämlich die Folge, wenn dir ein Verbrechen vorgeworfen wird, kriegst du erstmal einen Pflichtverteidiger. Und das bedeutet, diese ganzen Leute, die wegen irgendwelcher Kinkerlitzchen und vor allem die ganzen Jugendlichen, die wegen irgendwelcher Kinkerlitzchen eine entsprechende Strafe droht, die kriegen erstmal einen entsprechendes Verfahrensbeistand.
Mhm. Ja. Ja, das klingt sinnvoll. Okay.
Ist natürlich extrem eigennützig, ne? Weil, wie gesagt, bei mir laufen halt die Teenager durch und immer zahlt der Staat. Vielen Dank.
Gut.
Kommen wir zu Paragraph 130?
Ja.
Die Volksverhetzung kennen die allermeisten Leute nicht so richtig gut. Das gilt auch für Jurastudierende, da ist das nämlich selten ein Thema. Es gibt Regel 130 StGB, also relativ weit vorne, ne? Also 211 ist zum Beispiel der Mord. Das heißt, man sieht, dass der Staat zuerst die Sachen geklärt hat, die so gegen die Allgemeinheit und nicht gegen einzelne Personen gehen und gegen den Staat an sich.
Mhm.
Da gibt es verschiedene Absätze. Ich gehe da mal locker flockig durch, nicht wortwörtlich. 130 sagt ganz grundsätzlich, wer in einer Weise, und das ist vielleicht schon das Wichtigste, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, ja. Also wenn irgendein Volltrottel zu Hause bei sich auf der Bank sitzt und mit seinem Kumpel alleine säuft und irgendeinen Scheiß erzählt, geht's hier nicht, weil das öffnet, das kann nicht den öffentlichen Frieden stören. Ja, da kann ich alles sagen, was ich will, egal wie dumm oder schlau es ist. So, und auf meinem Geburtstag kann ich das auch noch. Die Frage ist, wenn mein Geburtstag so groß ist oder ins Internet übertragen wird, dann wird es halt schwierig.
Ja.
Ja. Also, und zwar, wer eine Weise, die geeignet ist, den Frieden zu stören, gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe, gegen Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen, wegen seiner Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppen und so weiter und so fort, Hass aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen auffordert. Also, man braucht irgendeine Gruppe, die man irgendwie definiert, kann ich gleich dazu sagen, wer das ist.
Mhm.
Und gegen diese muss man zum Hass aufstacheln, zu Gewalt und Willkürmaßen auffordern. Also das beste Beispiel ist, alle Rothaarigen ins Gefängnis.
Ja.
So, das wäre so ein Beispiel. die kann man, Rothaare kann man definieren, nämlich alle Leute, die rote Haare haben, sind Teil der Bevölkerung. Und eine Willkürmaßnahme wäre, die ins Gefängnis zu stecken, ins Gefängnis zu stecken, weil das eine Willkürmaßnahme ist. Es geht nämlich nicht darum, dass die einen ordentlichen Prozess bekommen, also nicht in Untersuchungshaft, sondern einfach so. Und jetzt müsste ich das noch hinbekommen, dass in den, sozusagen, dass es den öffentlichen Frieden stört. Ja, also wenn ich mich jetzt vor ein Ed Sheeran-Konzert stelle und das so lange brülle, bis die Leute kurz davor sind, Ed Sheeran ins Gefängnis zu tragen. So, ja, als Beispiel. Ja. Ja, das wäre dann Volksverhetzung. Vielleicht wären es auch andere Straftaten, wenn ich mich also nicht bei Ed Sheeran direkt davor stelle, sondern 5 Kilometer entfernt und die Planung habe, dass noch mehr Leute irgendwo hingehen. So. Das vielleicht. Es gibt auch noch eine zweite Variante, nämlich die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppen oben oder zu einem Teil der Bevölkerung beschimpft, böswillig, verachtlich macht oder verleugnet. Ja, also ich müsste den öffentlichen Frieden stören, indem ich was über Rothaarige sage und Ed Sheeran meine. Ja, so, das wäre so die Sache. Ich habe jetzt absichtlich so ein Quatschbeispiel ausgesucht, weil Rothaarige seit dem Ende der Hexenverbrennung nur noch gelegentlich genervt sind. Alle Rothaarigen mögen mir verzeihen, aber ich wollte jetzt hier kein noch geschmacksloseres Beispiel wählen. So, Freiheitsstrafe 3 Monate bis zu 5 Jahren. 3 Monate heißt, wenn man über die Mindeststrafe auch nur einen Tagessatz hinauskommt, gibt es eine Voreintragung und 5 Jahre ist relativ überschaubar, die Folge. Ja, aber immerhin möglich. So, das geht bei allen. Es gibt dann noch so ein paar andere Sachen. Es gibt nämlich dann noch die Frage, wenn man einen Inhalt erstellt oder einen Inhalt verbreitet. Inhalt ist, wenn man das also nicht persönlich macht. Ich stelle mich also nicht bei Children Force Konzert, sondern ich stelle mich ins Internet und tippe und schreibe und YouTube und podcaste, um das Gleiche zu machen. Dann gibt es das Gleiche, im Wesentlichen das Gleiche, nicht das Gleiche, sondern es gibt eine Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Ja, so, also ich müsste das Ganze machen, wobei ich das einschränken müssen, ich muss es auch noch Leuten unter 18 überlassen. Ja, also das sind so ein paar Spezialsachen. Internet verzeiht mir, das schlage ich in einem Zufall nach. So, und jetzt gibt es etwas, das läuft unter dem Bereich Holocaust-Lüge oder Holocaust-Verharmlosung. Also mit Freiheitsstrafe bis 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung. Ah, schön, jetzt habe ich das mal. Jetzt muss ich mich selber korrigieren. Das ist noch nicht die. Also, Absatz 3 ist, dass die Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren ist, wenn es sich gegen eine Opfergruppe des Holocaust, des Nationalsozialismus wirkt. Also, wenn ich nicht sage, alle Rothaarigen ins Gefängnis, sondern jetzt könnte ich sagen, alle Sozialdemokraten, weil das sind nämlich eine Opfergruppe. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die offiziell darunter laufen. Aber zum Beispiel, das der Klassiker, und da läuft ziemlich viel in dem Bereich, wäre halt alle Jüdinnen und Juden, ja, müssen jetzt irgendwie, das ist dann immer da, dann müsste ich es aber öffentlich oder in einer Versammlung machen, ja. Dann gibt es bis zu 5 Jahren. So, und dann gibt es bis jetzt auch den Absatz 4 mit Freiheitsstrafe oder bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft für öffentlich oder in einer Versammlung, den öffentlichen Frieden stört und so weiter, dass er die nationalsozialistische Gewalt und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt. So. Da wäre der Klassiker, da kommen wir heute nach an anderer Stelle zu, nämlich bei meinem zweiten Thema nochmal so bei, zum Beispiel bei Frau Haferbeck, die regelmäßig sagt, es gab keine Shoah, also keinen industriellen Massenmord, an den Juden, Jüdinnen und Juden, sondern, läuft sonst noch Holocaust, dann sagt man die Shoah. Wenn man das sagt, dann billigt man das oder verherrlicht oder rechtfertigt. Oder man sagt, alles unter Adolf Hitler war total super. Ja, also ich mache es jetzt absichtlich so, dass man es nicht rausschneiden kann und am Ende irgendwie sonst, also alles, was so richtig harter Nazi-Scheiß im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Gewalt und Willkürherrschaft, gibt halt nochmal einen extra Paragraph. So, insbesondere kann man da, und das läuft da drunter immer, die sogenannte Holocaust-Leugnung läuft da drunter, die ist strafbar. Soweit, so gut. Das bedeutet aber zurzeit, dass ich durchaus andere Verbrechen leugnen darf. Dagegen hat seit 2021 läuft deswegen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland.
Was meinst du mit anderen Verbrechen?
Auf ich könnte zum Beispiel sagen, es hat nie, was auch Schwachsinn wäre, es hat nie die Verbrechen der Kolonialbesatzung durch Deutsche in Namibia gegeben. Ja. Namibia war mal eine deutsche sogenannte Kolonie und da hat man die Herero und Nama, glaube ich, einfach in die Wüste gejagt und auf sie geschossen. Und wenn ich sage, sagen würde, das sei eine Lüge.
Das wollte ich nur einmal kurz.
Nicht passiert, da seien mal fünf, genau, da seien mal fünf deutsche ehrenhaften Soldaten, sei da mal die Pistole ausgerutscht oder das Maschinengewehr. Das dürfte ich noch sagen. Das dürfte ich auch sagen, nicht nur zu Hause besoffen, sondern auch im Podcast. Und ich dürfte es auf einer Versammlung sagen, in einer aufhetzenden Weise vor der namibischen Botschaft. So, das dürfte ich immer noch, ne, weil ich könnte, ja, da wäre, ist wahrscheinlich, so.
Das wollte ich nur klargestellt haben.
Das hat nie passiert, ist alles nie passiert, ist eine Erfindung der schwarzafrikanischen Geschichtsindustrie, ja, irgendwie sowas, irgend so ein Schwachsinn.
Ja.
So, Klammer auf, ich halte das alles für Quatsch, ich verteidige sowas ab und zu, ist immer intellektuell und moralisch hoch anspruchsvoll, aber am Ende ist es Quatsch. So, das ging bisher. So, und deswegen hat man nämlich, oder nicht deswegen, auf europäischer Ebene hat man sich darauf geeinigt, dass es nun so sein soll, dass europaweit dort entsprechende Regelungen eingeführt werden sollen, dass sowas nämlich grundsätzlich, wenn es nämlich in einer verhetzenden Weise, auch nicht normal, nicht, ich darf das zu Hause sagen, ich darf es halt unter Umständen nicht mehr ins Internet tippen und ich darf es schon gar nicht so machen, dass irgendwelche Leute aufgehetzt werden. Wie gesagt, das Beispiel, man steht vor der namibischen Botschaft, ne? So, das wäre so. Super Quatsch. Also, und das ist nun
nicht mehr so
passiert, und zwar in seinem sogenannten Omnibus-Verfahren. Das heißt, es ging eigentlich um das Bundeszentralregistergesetz, was ich mir heute angeguckt habe, was gar nicht so spannend ist, glaube ich. Sondern man hat das nochmal hinten dran gehängt, weil es droht nämlich eine Vertragsstrafe. Die Bundesrepublik müsste das umsetzen, ist zu spät dran. Und deswegen haben sowohl die Ampel als auch die Union, nur die Linke und die AfD haben dagegen gestimmt, beschlossen, dass das, also eine ultra große Koalition war das jetzt, dass das nun strafbar sein soll.
Koalition, okay.
Ja, größer wird's nicht mehr, ne? Also, ist auch spannend, wir kommen gleich nochmal zu Linken, was das angeht. Also,
okay.
Mit Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren wird nun bestraft, wer eine Handlung der in § 6 bis 12 des Völkerstrafgesetzbuchs bezeichneten Art, so, gegen eine, wir hängen uns an die Gruppen da oben, und zwar, wer das in einer öffentlich oder in einer Versammlung in einer Weise billigt, leugnet oder gröblich verharmlost, die geeignet ist, zu Hass oder Gewalt gegen eine solche Person aus dieser Gruppe da oben aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören. Also wir brauchen jetzt erstens, da reden wir gleich nochmal drüber, 6 bis 12 Völkerstrafgesetzbuch, da gibt es so ein paar Sachen, die so, ne, das ist so die Creme de la Creme des Strafrechts, das muss es erstmal geben. Dann muss es sich gegen eine Nummer da oben, wir erinnern uns, das geht bei Polizeibeamten und Frauen und so schon los, also das, so viel ist das also nicht. Oder einen Einzelnen, haben wir auch verstanden, könnte jemand sein, der da oben zuhört, wegen der Zugehörigkeit, ne, alles klar, öffentlich, alles klar, oder in einer Versammlung, die sind ja, also ist die Frage, ist mein Geburtstag schon eine Versammlung oder noch nicht, im Zweifel ist es das. Und dann muss ich so machen, dass ich es billig leugne oder gröblich verharmlose, dass es wieder Hass oder Gewalt gegen die solche Person oder Person damit aufgestachelt wird und den öffentlichen Familien. Also ganz schön viel. Aber wenn ich so richtig krass hetze, dann geht das. Gucken wir mal ganz kurz Völkerstrafgesetzbuchs. Völkermord, also es geht dazu darum, Leute so lange tot zu machen, bis irgendwelche eine nationale rassische, religiöse oder ethnische Gruppe, ja, also ich bringe zum Beispiel alle, da wird es glaube ich nicht funktionieren mit den Rothaaren, aber ich bringe zum Beispiel alle Christen in Deutschland um, ja, oder werden im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen eine Zivilbevölkerung Menschen tötet, Bevölkerung ganz zu zerstören, Menschenhandel betreibt, ein Menschen sich im Gebiet aufhält, vertreibt oder zwangsweise überführt, einen Menschen gewahrsam, blablabla, foltert, sexuell nötigt oder vergewaltigt, zwangsweise verschwinden lässt und so weiter und so fort. Könnte man sich aber umschauen, ob es zurzeit in den Medien zurzeit ein Beispiel gibt für sehr viele und so weiter dieser Dinger. So, dann gibt es Kriegsverbrechen gegen Personen, das ist noch ein bisschen gegen Eigentum, sonstige Rechte und so weiter. Also, wer jetzt entsprechende Kriegsverbrechen, so würde man die normalerweise nennen, zukünftig, und das geht relativ fix, ich glaube Ende des Monats,
ja,
also des nächsten Monats kommt das schon, wer das also öffentlich oder in einer Versammlung billig leugnet oder gröblich verharmlost und dadurch Hass oder Gewalt oder eine Person aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören, dann gibt es das jetzt bis zu 3 Jahre. Zeitgleich ist es hochgesetzt worden für den Hof, oder ist es schon so gewesen. Für die Holocaust-Geschichte gibt es bis zu 5 Jahre, so dass das quasi noch ein deutsches Premium ist. Möchtest du da ganz kurz was zu sagen oder soll ich direkt einsteigen? Wäre ganz gut, weil ich rede gerade schon 14,5 Minuten.
Ach so, ich soll...
Leg mal los. Was sagst du dazu, Laura?
Ja, ich habe das nur so am Rande mitbekommen.
Es ist auch sehr schnell durch, also ohne vorherige Diskussionen durch den Bundestag.
Das stimmt, ja. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da so viel zu sagen soll, weil ich meine, du hast hier schon Grundgesetz und so. Aber ich finde es sinnvoll. Also mehr kann ich dazu tatsächlich gar nicht. Findest du nicht sinnvoll? Daniel guckt mich an.
Doch, ich finde das, am Ende finde ich das sinnvoll. Nicht aus Strafverteidigersicht, aber als
Mensch.
Political, als Humicum Politicum, Humicus Politicus, ich weiß es nicht. Mein Latein ist ein bisschen her. Also leg los.
Ich weiß gar nicht, ob das, ja, wie gesagt, ich habe mich da nicht mit befasst. Ich weiß gar nicht, ob das am Ende viel bei rumkommen wird, ob das viele Leute tun. Aber wenn, dann kriegt man sie jetzt damit eingefangen. Und das ist
also ich nicht, sehe jeden Montag läuft bei mir in der Kanzlei so ein Tross von Vollidioten vorbei, wo ich jetzt immer runtergucke, ob Absatz 5 läuft.
Oh, stimmt, das könnte ich jetzt auch machen. Hier läuft jeden.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum AfD und Linke da nicht zugestimmt haben.
Dann werde ich mir wohl auch unsere Montagsläufer hier mal angucken. Geil.
Ich war neulich bei euch im Dorf und habe die erlebt, weil ich dort in einem Restaurant zu Speisen geneigt war. Ja. Der Wirt hat sich über sie lustig gemacht und es waren 15 kaputte, die wirklich sehr kaputt waren. Also über was reden wir montags? Ja, es gibt sogenannte, also weiß ich nicht, die nennt sich hier immer noch Montagsdemos.
Aber sind halt ja, das ist wirklich Montag, schlimm. Wir sollten das auch nicht Montagsdemonstrationen nennen, weil das einfach falsch ist.
Nee, weil die Montagsdemos, warum die vergleichen sich nämlich mit den Demonstrationen, die zum relativ friedlichen Ende der DDR geführt haben und dem der Kannibalisierung der DDR durch die Bundesrepublik.
Ja, wieso? Wir leben doch aber jetzt auch in einer Diktatur. Ich weiß gar nicht, warum.
Ja, nee, halt die Fresse, Alter. So. Wenn du in der Diktatur leben würdest, würden jetzt gerade Polizeischergen dich und deine Familie in dein Auto zerren. So, ihr merkt schon, also ich glaube, dass die AfD ganz klar das nicht gemacht hat, weil Teile der AfD-Strategie ist, ständig auf solchen Themen so rumzuhacken, dass es kurz vor Volksverhetzung ist. So, und ich weiß nicht, was das von der Linken soll. Das Einzige, was ich gelesen habe, ist, dass jemand gesagt hat, oder gesagt haben soll, ein MdB, also ein Mitglied des Bundestags MdB, ne?
Ja.
Nein, das kann jetzt ja auch gegen die berechtigten Demonstrationen gegen für Russland, ich weiß schon gar nicht mehr, die Formulierung war, gegen die Waffenlieferung in die Ukraine, hat das, glaube ich, so formuliert, genutzt werden. Und die Gefahr besteht natürlich, dass jetzt ein Polizist oder eine Polizistin mit einem ganz spitzen Bleistift und seiner Kladde, die die immer dabei haben, wo sie alles reinschreiben, und einer Videokamera vielleicht auch noch, sich anhört, was so manche Leute auf solchen Demos sagen. Und die Frage wäre jetzt ja, wenn ich mich hinstelle und sage, die russische Föderation, aka Putin, aka die russische Armee, aka Wagner und wen sie dann, also diese Wagner-Truppen und so weiter, begehen keine Kriegsverbrechen. Und das mache auch in einer aufgeheizten Stimmung. Das wäre ja schon ganz spannend.
Ja, aber das ist doch auch richtig.
Also wenn ich sage, die begehen keine Kriegsverbrechen.
Aber das ist doch auch richtig. Also ich verstehe die Argumentation der Linken nicht, weil ich finde, also wenn du dir das Völkerstrafgesetzbuch hier anguckst, diese 6 Paragraphen, das ist ja relativ eindeutig. Es geht eigentlich primär um Kriegsverbrechen, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es geht nicht darum, dass ich auf einer Demo sage, bitte keine Waffenlieferung. Also deswegen finde ich das, also und wenn es eine Demo ist gegen Waffenlieferung und jemand stellt sich aber dann dahin und sagt, ja, es gab aber keine Kriegsverbrechen, dann finde ich das richtig, dass das unter Absatz 5 fällt. Also weiß ich nicht, was die Linke da schon wieder für vermeintliche Probleme hat.
Also ich habe das so verstanden, ne? Wenn uns Leute von die Linke zuhören, dann
ich verstehe auch.
Wir haben mich jetzt vorher nicht angefragt, die AfD fragen wir nicht an, aber wenn uns jemand von die Linke erklärt, warum er dagegen ist, alles klar. Gesetzgebungsverfahren wahrscheinlich verstehe ich.
Aber es ist also
genau, dann diskutieren wir das auch nochmal mit vor euch. Aber
ich verstehe nicht, warum man dagegen sein kann, weil ich es so eindeutig finde, was dort geregelt ist, dass ich nicht die Gefahr sehe, dass es da irgendwelche Grauzonen gibt. Gerade jetzt im Falle des Angriffskrieges auf die Ukraine.
Ja, ich fände es ja total verbrecherisch, am Angriffskrieg auf die Ukraine so viel Zeit
so
zu sein. Also ihr merkt auch, wir haben da, glaube ich, im Podcast nicht geredet, aber wir sind auch relativ eindeutig, wir ärgern uns seit Monaten mit irgendwelchen Leuten in der Partei rum, die sagen, oh, und wir sagen, Panzer! Mehr davon, schneller! Ist ein bisschen vereinfacht jetzt, aber ich bin zunehmend verzweifelt, wie viel, naja, anderes Thema.
Ja.
Also, genau, wenn, also ich glaube nämlich tatsächlich auch, dass das der Hintergrund ist. Und ich, dass das der Hintergrund dieser Entscheidung, dieser beiden Nicht-Zustimmungen war. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, aber das, da bin ich relativ entspannt, weil das wird, also du musst ja relativ hohe Hürden, ne? Es reicht ja nicht zu sagen, liebe Leute, bleibt mal alle ruhig. Ja, es gibt gar keine Kriegsverbrechen der Russischen Föderation und ihrer ganzen Nazi-gleichen Vollidioten, die sie mit sich ziehen. Ja. Nazis sind es nicht, aber Faschisten. So, aber ihr wisst, was ich meine. So, also, ne, ich sage, also, bitte bleibt ruhig, die machen gar nichts. Es wird sich herausstellen, dass das so ist. Die Geschichte wird siegen.
Ja.
Und wir müssen jetzt weiter dafür demonstrieren, dass keine Waffen mehr. Das reicht ja nicht. Ne, ich darf ja noch diesen ganzen Quatsch leugnen und kann dann sagen, bitte bleibt ruhig. Und solange das bitte bleibt ruhig, nicht, ne, also solange das ein bitte bleibt ruhig und ich gehe davon aus, und es ist eine sachliche Stimmung, ja, die erlebe ich nicht, wenn die an mir vorbeilaufen. Die sind alle kurz vorm Ausflippen mit ihren Russlandfahnen. Und jetzt kommt ja auch die Corona-Diktatur direkt übermorgen. Also man weiß gar nicht, was zuerst passiert. Der Russe gewinnt den Krieg oder Deutschland wird zur jetzt doch zur Corona-Diktatur. Aber beides ist unmittelbar.
Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch.
Und deswegen, und wenn ich mir dann anhöre, was die auf YouTube so hochladen, wenn nachdem sie in Hannover dummes Zeug geredet haben, dann kommen die echt in Probleme. Also ich glaube, dass da ein paar Probleme gibt. Und so, und die Störung des öffentlichen Friedens, das ist dann gar nicht so weit her, und aufzustacheln tun die auch. Also ich glaube, das könnte tatsächlich da ein paar Leute treffen. Spannend ist ja, dass das europaweit gerade gemacht wird und nicht nur in Deutschland. Fairerweise muss man wohl sagen, die Details habe ich mir nicht 100% angeguckt, aber Deutschland schießt wohl mit seiner Regelung noch über die europäische,
ja, das habe ich auch,
Regelung hinaus. Ich finde das super, das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Strafverteidiger. Ich befürchte und hoffe nicht so für mich, weil ich davon nicht viele Verfahren habe und dann höre die immer, in welcher Partei ich mich engagiere, und dann wollen die sich bei mir nicht mehr vertreten lassen. Dann sage ich immer, schade.
Ach so, ich habe übrigens jetzt nochmal
auf Aufbau des Vierten Reichs.
Ich habe jetzt nochmal kurz gegoogelt. Ist geil, ne? Im Podcast immer googeln. Was, warum, also eine linken Abgeordnete hat sich geäußert. Sie finden das grundsätzlich richtig. Und sie sagen aber, man müsse, die finden es richtig, die Billigung, Leugnung und Verharmlosung von Völkermorden und Kriegsverbrechen unter Strafe zu stellen. Aber dabei müsse die Schwelle zu einem nach dem Ultima Ratio-Prinzip tatsächlich strafwürdigen Verhalten überschritten werden. Das ist dann der Fall, wenn die Handlung zu Hass und Gewalt aufstachle.
Schädlich.
Und das würde aber die Neufassung, dem würde die Neufassung nicht gerecht werden, weil dadurch die Meinungsfreiheit übermäßig eingeschränkt werde, beziehungsweise willkürlich angewendet werden könnte.
Ganz kurz, aber also jetzt man merkt schon, so wie du so fassungs-, also ich habe gerade bei Laura ein fassungsloses Lachen gemerkt. Also, gehen wir aber nochmal rein. Oder gegen also mit Freiheitsstrafe wird bitte, wer eine Handlung, Paragraph Strafgesetzbuch und so weiter und so fort, öffentlich oder verleugnet oder gröblich verharmlost, die geeignet, in einer Weise, die geeignet ist, zu Hass oder Gewalt gegen eine solche Person oder Personenmehrheit aufzustacheln und den öffentlichen Frieden zu stören. Was wollte sie haben?
Handlung zu Hass und Gewalt gegen die Bevölkerung aufstacheln.
Ja, das steht drin jetzt.
Ja, ich verstehe das auch nicht. Und sie sagt,
also natürlich ist eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Wenn ich, wir kommen gleich zu Haverbeck, die wird auch sagen, meine Meinungsfreiheit ist, was ist das hier für eine Demokratie? Ich darf nicht mehr den Holocaust leugnen in aller Ruhe.
Nee, genau, das ist aber auch so. Meine Güte. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass ich alles unwidersprochen sagen darf.
Ja, fast alles. Also wenig Meinung, also so viel Meinungen, sie stehen nicht unter Strafe.
Nee.
Zumindest nicht unter Strafe.
Und
also, ich finde das am Ende.
Bedeutet ja auch trotzdem, dass ich das sagen darf. Ich muss halt dann damit rechnen, dass ich strafrechtlich verfolgt werde. Aber sagen kann ich es ja immer noch.
Ja, ganz, na gut, das ist, ich darf auch jemanden umbringen. Ich muss
ja genau
rechnen, dass ich verfolgt wird. Ja, ich darf auch jemanden vergewaltigen. Nee, das funktioniert
nicht,
Laura. Das ist jetzt auch so ein bisschen, du Systemling.
Oh, mich macht das wütend. Nee, ich will mich mit dieser Argumentation auch eigentlich gar nicht mehr auseinandersetzen. Das ist wirklich,
Ja, ich verstehe, also
ich verstehe es auch nicht.
Ich würde mich da super gerne mit auseinandersetzen, weil ich bin ja immer ein großer Fan der Linken, wenn es nicht um Russland geht. Ich würde das ja gerne, also ich würde halt gerne verstehen, warum die Linken das gemacht haben.
Also wenn das noch, also wir würden uns,
ich gehe davon aus, dass Sarah Wagenknecht jeden Morgen aufsteht und wartet, dass unser Podcast veröffentlicht wird und sich das dann anhört, zusammen mit Oscar. Und dass die beiden uns das erklären können. Ich wäre hart enttäuscht, wenn die beiden das nicht machen. Also, die Linke. Ich frage mal, ich sitze jetzt ja als beratendes Mitglied in einem Gremium, wo auch ein Linker drin sitzt, den lege ich das morgen mal vor und sage, was soll das?
Ja, bitte. Ich verstehe das auch nicht.
Den frage
ich. Vor allem, weil auch jeder Linke wahrscheinlich auch explizit dagegen gestimmt hat. Weil es ist ja so, wenn die Fraktion dagegen stimmt, dann ist ja steht die ganze Partei dahinter. Kennen wir doch.
Ja, ein Träumchen.
So.
Insbesondere bei der Linken. Gut, wir kommen ins Politische, das gehört hier immer gratis dazu.
Ja.
Jetzt bekommen wir, haben wir Post, wir kommen zum nächsten Thema, wenn du nicht noch was hast.
Nein.
Dazu, außer dass du, also ihr seht, Laura hat, kriegt an einigen Stellen im Gesicht aufgeregt Flecken und ich sehe sie durch die Windings, dass sie so wütend ist auf die Linke gerade, dass sie diese Flecken kriegt.
Weißt du? Nee, ich sag jetzt auch nichts mehr dazu.
Dass heute so wütend ist, Laura. Das kann doch nicht sein!
Ja, es ist halt.
Wir wissen ja auch gar nicht, vielleicht haben die am Ende nur dagegen gestimmt wegen des BZR-Gesetzes. Aber am Ende kommt es auch nicht an.
Genau.
Und genau, liebe Nazis, ihr schickt uns bitte keine Post, warum ihr dagegen seid. Das interessiert mich nämlich eigentlich ein Dreck. So.
Genau.
Kommen wir zu Holocaust-Leugnerin Haverbeck und Raphael.
Ja.
Das hat er nicht verdient. Also der gute Raphael hat uns Post geschickt und eine Hörerinnenfrage, die würde ich gleich gerne machen. Laura, siehst du dich als stabile Antifaschistin?
Ja.
Gut, ich mich auch.
Wieso
das denn? So fing er nämlich an. Ich glaube, ihr seid ja auch stabile Antifaschistin. Und kennt bestimmt Ursula Haverbeck. Ja, Ursula Haverbeck kennen wir.
Ja.
Ursula Haverbeck ist eine sehr alte Frau, lange nicht so alt wie meine Oma, die ist aber auch nett.
Gut, also aber Daniels Oma ist Haverbeck auch uralt.
Die wird 100 nächstes Jahr, wenn es läuft.
Also deswegen.
So, ich gehe auf 100. Geburtstag nächsten Jahr. Hey. So,
ja, schön.
Ja. Herzlichen Glückwunsch. Meine Großmutter ist aber auch goldig. Neulich fragte sie, wann eine bestimmte Familienfeier stattfinden soll. Und ich sagte, ja, so 2024. Und sie so, ach gut, da habe ich noch Zeit. Da habe ich noch nichts vor. Ja gut, aber wenn du das ganze Jahr noch nichts vor hast, dann planen wir dich mal mit ein. Also meine Oma ist echt goldig. So, Jahrgang 23. Was die alles erlebt hat, kannst du dir auch nicht ausdenken. Nee, ne? Passt das ganze 20. Jahrhundert. Und kann noch erzählen, was ihr Papa aus dem Ersten Weltkrieg erzählt hat. Und ihr Großvater. Vollkommen absurd. Alles klar. So, es geht nicht um meine Oma, sondern es geht um eine Nazi-Oma. Nämlich die Frau Haverbeck.
Wir wissen nicht, ob sie Oma ist.
Das Gute ist, die darfst du öffentlich Nazi-Oma nennen. Wenn die dich deswegen angeht, sagst du, ja Oma, ey, ja. Was ist los? Kannst du vergessen. Also, Haverbeck hat eine Spezialfähigkeit, denn die leugnet die Shoah. Die sagt halt im Wesentlichen solche Schwachsinn, wir sind schon wieder bei Schwachsinn, wie die Shoah, die versuchte Vernichtung und tatsächlich weitergehend erfolgte körperliche Vernichtung und Ermordung der europäischen Juden durch die Deutschen in Form des Nationalsozialismus habe es nicht gegeben. Und das sagt sie häufig und gerne und dann diskutiert sie vor Gericht so auch immer weiter, dass das wohl auch immer an der Strafbarkeitsgrenze schon wieder kratzt. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat schon mal 2,5 Jahre Haft deswegen abgesessen. Sie hat noch ein Jahr Haft offen. Das ist jetzt rechtskräftig seit Sommer. Und es gibt noch ein Strafverfahren, was bei der Berufung beim Landgericht Hamburg liegt. Die kriegen es aber nicht hin. Da scheint, wenn ich mir die Pressemitteilung angucke, dann scheint es dort einen kränklichen Richter oder eine kränkliche Richterin in dem Fall zu geben, die ihre Termine nicht auf die Kette kriegt. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie muss jetzt ein Jahr ins Gefängnis.
Ja.
Und da gab es eine Pressemitteilung oder eine Presse zu und die hat uns Raphael geschickt und gefragt, was ist los? Was passiert da jetzt eigentlich? Was passiert da nämlich? Denn Frau Haverbeck sagt, naja, ich bin ja gar nicht haftfähig. So, und deswegen kann ich ja gar nicht ins Gefängnis. Und dazu hatte der gute Raphael ein paar Fragen. Frage, also erstmal Haft ist klar, auch für Leute in diesem Alter bedeutet Haft, dass man, also die dürfte 90 sein, ne? Ist die schon 90? Sieht auf jeden Fall älter aus als meine Oma. Also verbraucht.
Ja, verbraucht ist, glaube ich, der richtige Ausdruck.
28, also noch ein junger Hüpfer im Kategorie der Omas. Aber, also die ist jetzt auch erst 95, aber hat nichts verstanden. So, lange Rede, kurzer Sinn. Sie muss ins Gefängnis. Und auch mit 95 hat man ins Gefängnis zu gehen. Und da sie Zweitverbüßerin ist, zumindest zwei Drittel der Zeit. Und die müsste sich jetzt eigentlich stellen. Wie läuft sowas? Also Umfang ist nun Urteil rechtskräftig. Ja, das, die einfachste Variante ist, man geht nicht zum Amtsgericht, sondern lässt sich so ein Strafbefehl schicken, passt nicht auf, zack, und dann gibt es als nächstes Post, sie müssen sich zum Gericht treffen. Und das ist dann immer so, dass man einen Brief bekommt, da steht drin, innerhalb von 2 Wochen bitte da und da melden zu den Geschäftszeiten. Bitte bringen Sie mit, anliegender Zettel. Ne? Mhm. Keine Messer, keine Drogen, bitte kommen Sie nicht dann. Das ist auch ein Problem, man kann sich auch stellen, und wenn man zu besoffen ist, wird man wieder nach Hause geschickt. Das habe ich schon erlebt, zum Glück nicht live, sondern nur anschließend. Ich wollte mich gestern stellen, Herr Brunkhorst, und dann konnte ich nicht, weil ich war zu besoffen. Wenn man zu besoffen sich ins Gefängnis begibt, kann es sein, dass die einen es wieder wegschicken.
Ist ja blöd.
Muss am nächsten Tag wiederkommen. So. Ja, Gefängnis gehen ist eh blöd, aber in dem Fall ist das irgendwie auch für die so ein bisschen, ne? Und die Leute betrinken sich ja nicht, weil sie es witzig finden, sondern weil es ihnen schlecht geht, weil sie ins Gefängnis sind.
Ja.
Oder weil sie alkoholkrank sind oder beides. So, kommen wir mal da zurück. Also, Haft, und dafür muss man natürlich haftfähig sein. Was heißt haftfähig? Haftfähig heißt erstmal, man muss so gesund sein, geistig wie körperlich, dass man ins Gefängnis gehen kann. Das trifft für die allermeisten Menschen zu. Das muss man erstmal feststellen. Also Laura und ich sind auf jeden Fall haftfähig. Und das subjektive Haftfähigkeitsgefühl spielt keine Rolle. Ne? Ich kann doch nicht ins Gefängnis gehen, weil kommen meistens viele Sachen, die nicht beachtenswert sind. Wenn man wirklich schwer krank ist, kann es sein, dass man nicht haftfähig ist. Es würde zum Beispiel sein, wenn man eine Pflegestufe hat. Da ist es dann so. Und dann muss man erstmal differenzieren, dann glauben die Leute, naja, ich habe eine Pflegestufe, zum Beispiel, weil ich alt bin oder einen schweren Autounfall hatte oder weiß der Teufel was. Jetzt bin ich ja nicht haftfähig. Das mag für eine normale Haftanstalt gelten. Also normale Haftanstalt ist wirklich hart. Es gibt aber auch JVA-Krankenhäuser. Ja, das ist in Niedersachsen gibt's zum Beispiel, ich meine, eines in Meppen. Das ist voller alter Leute. Es gibt dann auch spezielle Hafteinrichtungen für ältere Leute. Die meisten
aber nicht in Niedersachsen.
Oder die meisten. Nee, Senioren nicht. Aber in Niedersachsen gibt es sogenannte Wohngruppenkonzept. Das sind dann im Prinzip Flure, würde ich jetzt mal sagen, wo nur ältere und ruhigere Leute sitzen.
Ich wollte das nur kurz droppen, ne, weil ich mich mit dem Strafvollzug in Niedersachsen beschäftigt habe, dass es das nicht gibt.
Wunderbar. Erzähl mir mehr. So, aber, also das.
Ja.
So, das heißt, nur weil ich nicht haftfähig für die normale Haftanstalt bin, kann ich unter Umständen in ein Haftkrankenhaus verlegt werden.
Ja.
Das wäre in Niedersachsen zum Beispiel überhaupt gar nicht möglich. Die Leute sind dann immer ganz erschrocken. Moment mal, jetzt habe ich gerade meine ganze Krankengeschichte erzählt. Wie, ich komme dann ins Haftkrankenhaus? Da können mich ja meine Familie gar nicht besuchen, sind ja 3 Stunden weg. Ja, Niedersachsen ist groß, herzlich willkommen. Und das gibt's in so, also das ist auch dieser. Das heißt, die Haftfähigkeit entsteht noch nicht dadurch, dass ich nicht in eine normale Haftanstalt komme, sondern dann kann ich unter Umständen innerhalb des Verzugs verlegt werden. Und das zeigt auch, wenn du so schwer verletzte Täter hast, die in Untersuchungshaft kommen oder schwer verletzte Beschuldigte, die sind manchmal schon 2-3 Stunden nach der Operation wieder transportfähig und dann geht's ab in die U-Haft, wobei es manchmal da ist, wegen Sicherheit, man will auch nicht, dass ein Beschuldigter, dass man dann erstmal ein paar Tage irgendwo liegen bleibt. Also, das ist durchaus möglich. Was nicht auf Dauer für strafhaft nicht gemacht ist, gemacht wird, dass man irgendwo in einem freien Krankenhaus liegt und dann sitzen dann den ganzen Tag 2 Leute vor. Das passiert sicherlich nicht, aber was sicherlich passieren wird, ist, wenn man so eine Pflegestufe hat, dass man entweder in eine entsprechende Alteneinrichtung in der JVA gebracht wird oder man wird in ein Haftkrankenhaus verlegt und das ist dann, da kann man dann entsprechend versorgt werden. So, jetzt gibt es aber auch Situationen, wo man trotzdem nicht haftfähig ist. Ja, kann sein, die Krankenversorgung ist immer nicht gut. Gibt auch häufig Situationen, wo man noch nicht haftfähig ist. Ja, also es gibt das Beispiel Gehirnaneurysma, was so ein bisschen Schulbeispiele ist, da gibt es ein Aneurysma im Kopf und wenn das platzt, muss man dann von einer Viertelstunde im Krankenhaus versorgt werden. Und das ist alles so gefährlich, wenn man sich aufregt und so und dann sagt er immer, wenn ich ins Gefängnis muss, rege ich mich so auf und dann ist man schon nicht haftfähig. Und dann kann man natürlich sagen, und es wird auch irgendwann platzen, dann sagt man, naja, du musst ja draußen erstmal eine Operation machen und in dem Moment, wo du die Operation machst, bist du haftfähig. Mhm. Scheiß Frage. Mache ich eigentlich, riskiere ich das Aneurysma, dass es platzt und irgendwie Gehirnschäden oder gehe ich eigentlich ins Gefängnis, weil ich die Operation mache? Scheiß Situation, kannst du dir nicht alles noch nicht ausdenken. Alles, alles ätzend. Aber erstmal gibt es tatsächlich wenige Krankheiten, die da sind. Wenn man psychische hat, geht's häufig Richtung Psychiatrie. Mhm. Ja, also dann könnte es immer sein, dass irgendjemand mal einen Antrag stellt, sagt, okay, dann geht er erstmal in die Psychiatrie stattdessen. Alles unangenehm. So. Jetzt gehen wir mal ganz kurz von aus. Frau Haferbeck kann ja noch rumlaufen. Also ist sie vielleicht auch noch haftfähig. So, wenn man dann nicht haftfähig sein sollte, warum auch immer, dann gibt es die sogenannte Vollstreckungsverjährung. Die Alternative zur Nichthaftfähigkeit wäre zum Beispiel die Nichtauffindbarkeit. Ja, man kann sich ja zum Beispiel verstecken. Oder man kann ausreisen und dann
nicht mehr wiederkommen.
Dubai, genau, nicht mehr wiederkommen. Beliebt ist Dubai gewesen, was wenige Straftäter mitbekommen haben oder Beschuldigte, die oder Angeklagte, die in Dubai sitzen und sagen, da lebe ich mein Leben. Im Zuge dieses komischen Gasdeals der Bundesregierung von Mitte des Jahres haben die Vereinigten Arabischen Emirate übrigens gesagt, wir liefern euch auch alle Staatsbürger aus, wenn ihr was habt, schickt uns eine Mail. Und die Staatsanwaltschaften machen das jetzt Stück für Stück, sodass Stück für Stück irgendwelche Leute aus Dubai dann unfreiwillig zurückkommen. Wenn ihr da Hilfe braucht, freiwillig zurückzukommen, meldet euch mal bei uns. Wir betreuen solche Fälle, dass man, manchmal kriegt man es nämlich hin zu sagen, ich komme freiwillig und dafür bleibe ich dann draußen, mein Befehl wird außer Vollzug gesetzt. So, aber was passiert jetzt, da sind wir noch nicht, alles vor der Verurteilung ist die normale Verjährung, es gibt jetzt die sogenannte Vollstreckungsverjährung. Und die Vollstreckungsverjährung ist in 79 StGB gelöst, da steht das im Wesentlichen noch alles drin, ist gar nicht so schwierig, so. Haferbeck ist zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt worden, rechtskräftig. Und da steht im Paragraph 79 Absatz 3, die 5 Jahre bei Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr dauert die Verjährungsfrist. Anders ausgedrückt und übersetzt, wenn ich eine Freiheitsstrafe von einem Jahr abzusetzen habe, muss ich 5 Jahre haftunfähig sein oder verschwunden sein. Und nach 5 Jahren wird dann das zu erledigt geklärt. Nach 5 Jahren kann sie nicht mehr vollstreckt werden.
Mhm.
So. Es gibt dann noch allerdings ein paar Probleme. Die Verjährung kann nämlich ruhen, immer dann, solange nach dem Gesetz die Vollstreckung nicht begonnen hat oder fortgesetzt werden kann, solange dem Verurteilten Aufschub unterwäre und so weiter und so fort. Oder solange der Verurteilte im In- oder Ausland auf behördliche Verantwortung verschoben wird und so weiter und so fort. Und sie kann nochmal verlängert werden. Ja, auch das gibt's noch. Das heißt, man müsste dann prüfen, nach 5 Jahren gab es ein Ruhen der Verjährung. So, und da müsste man sagen, solange nach dem Gesetz die Vollstreckung nicht begonnen oder nicht fortgesetzt werden kann. Nach dem Gesetz wäre das hier erstmal grundsätzlich nicht. Oder ein Aufschub der Vollstreckung gewährt wird. Aufschub der Vollstreckung wäre hier der Fall. Wenn sie sagt, ich bin leider haftunfähig, dann wäre das ein Aufschub, der ihr gewährt werden würde. Das heißt, so kommt sie auch nicht raus. So. Und das bedeutet, dass Frau Haferbeck zwar immer wieder sagen kann, ich kann jetzt nicht, dann wird eine pfiffige Rechtspflegerin bei der Staatsanwaltschaft, die machen das nämlich, die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger bei der Staatsanwaltschaft sagen, alles klar, Frau Haferbeck, Sie können das nicht, ich melde mich in einem halben Jahr, lade ich Sie wieder und dann muss sie das erneut vorlegen, muss sie erneut untersuchen lassen. Und das macht man so lange, bis die gute Frau entweder tot ist oder in Haft kommen kann. So. Und das ist die Gemeinheit, Gesundheitszustände können sich auch immer verbessern. Ne? Oder man könnte auch in der JVA bestimmte Vorkehrungen treffen. Man kann ja sein, dass ein Justizminister sagt oder eine Justizministerin, die Frau Haferbeck kann da dann nicht, ich spinne jetzt mal rum, ins JVA-Krankenhaus, weil da fehlt so eine spezielle Dialysemaschine. Da würde ich persönlich als Justiz, wenn ich das in der Zeitung lese morgens oder erfahre aus meinen Berichten, dann würde ich die entsprechenden JVA anweisen, mir mal zu erzählen, was so eine Maschine kostet. Und dann würde ich die, wenn das nicht 1 Milliarde Euro ist, würde ich sagen, ihr kauft die jetzt. Hier ist der Haushaltsposten für irgendwas. Also man kann auch Haferbeck will man ja haben.
Ja,
ne? So, dann, also im Knast, sonst nicht. So, wenn sie nicht in Haft gehen kann, warum auch immer, könnte es ja sein, da hat Raphael auch gerade gefragt, kann ich was anderes mit ihr machen? Kann ich sie ins Hausverbot stecken, Auftrittsverbote verhängen oder Interviewverbote und so weiter verhängen? Nein. Wenn ich nicht in Haft kommen kann, kann ich nicht. Zumindest nicht im Rahmen des Strafrechts. Ich kann natürlich polizeirechtlich Sachen machen. Ich könnte also Auftritte von ihr quasi polizeilich begleiten und in dem, wo sie anfängt, dazwischen gehen. Ja. Ein Hausarrest wird es hier nicht geben. Gibt es nicht. Und Interviewverbote schon gar nicht, weil eine Zäsur findet nicht statt. Nur im Nachhinein man kann es im Vorhinein nicht stattfinden. Das nochmal. Da ist natürlich die Frage, wenn ich am Ende aber noch Auftritte bestreite, sprich und das Haus regelmäßig länger verlassen kann, nicht nur zum Einkauf und zum Arztbesuch, spricht extrem viel dafür, dass ich haffähig bin.
Sollte man meinen.
Also ja. Genau, es gibt also eine, also das heißt, ich mache mir wenig Sorgen, dass Frau Haferbecker am Ende in dem Fall ihre redlich verdiente Haftstrafe erhält und gleichzeitig noch durch die Gegend eiert. Ne? Also insbesondere, wenn sie anfängt, jetzt von Nazi-Treffen zu Nazi-Treffen zu fahren, was sie zumindest früher gemacht hat, ich weiß nicht, wie sie das mit 95 hält, dann ist sie auch haftfähig. Ja, das würde ich mal erwarten.
Ja.
So, das vielleicht erstmal dazu. Genau. Irgendeine Frage hat er noch? Ah, diese verurteilten Senioren hat Raphael noch aus KZ-Verfahren.
Ja.
Diese Sekretärin und Wachturmbesatzung und so weiter. Die waren meiner Wahrnehmung nach zum Teil ja ganz deutlich, also deutlich weniger fit als, also ich glaube, dieser Wachturm-Mensch, ich glaube, erstmal die, glaube ich, Bewährungsstrafen.
Ich wollte gerade sagen, ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, dass die alle Bewährungsstrafen bekommen haben am oberen Rand.
So. Genau, und dann gehen wir mal durch, wenn die, also gehen wir erstmal kurz, wie wahrscheinlich das ist, aber für die würden das Gleiche in Grün gelten, aber jetzt kann man sich mal kurz überlegen, ob das überhaupt eine Frage ist, die irgendwann zum Tragen kommt, denn die kriegen eine Bewährung aufgrund von Beihilfe zu 100.000-fachen Mord, ja, vor 1945. Jetzt haben die eine Bewährungsstrafe, die Bewährungsauflage wird in dem Fall sein, wenn sie Pech haben, müssen sie irgendwas bezahlen und sie werden sicherlich ihren Wohnort melden müssen.
Ja.
Und sie dürfen sich nicht neu strafbar machen. Jetzt ist ja die Frage, so wie ich das verstanden habe, haben die sich auch alle zwischendurch nie wirklich strafbar gemacht. Selbst wenn die jetzt wie verletzen die jetzt ihre Bewährungsauflage und wie kommt es überhaupt dazu, dass man diese Bewährung widerruft? Ja, einschlägig ja. Wird schwierig. Die werden sich ja nicht für ins nächste, die werden sich jetzt ja nicht an der russischen Front melden und sagen, hier, ihr verschickt gerade illegal Kinder nach Russland und erzählt ihnen, ihre eigenen Kinder sind tot, ihre Eltern sind tot. Ich würde hier gerne dafür die Sekretärin machen mit 95. Mhm. Das wäre dann so ein bisschen einschlägig. Ach, schon wieder ein Kriegsverbrechen. Mensch, Frau Müller, warum machen Sie das denn alle 70 Jahre? Ja, oh, weiß nicht. Immer wenn der Faschismus um die Ecke kommt, dann kribbelt's bei mir, da muss ich los.
Oh Gott, ja.
Ja, also, ja. Das wird's ja nicht sein, ne? Ich wollte übrigens gerade nicht die Russische Föderation mit Nazi-Deutschland vergleichen, aber in der Spezifika, in der Auswirkung manchmal vor Ort sind sie nicht so weit auseinander. So. Genau. Weil Vernichtungslager haben die Russen nicht, soweit man das, soweit ich das weiß. Das ist alles ein bisschen kleinteiliger. So, also das ist halt ein bisschen unwahrscheinlich, dass sie sich einschließen. Und wenn die jetzt irgendwie schwarz fahren oder ein Steuerverfahren, dann wird die da widerruft da keiner die Bewährung. Nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal. Also die kommen nicht rein, aber da wäre es genauso. Da müsste man was überprüfen und die braucht man auch nicht ins Hausverbot oder ins Wachturmbesteigungsverbot, braucht man da nicht. Ne? Weil das halt alles vollkommen unrealistisch ist, dass sie das machen. Also soweit vielleicht dazu. Ja, ich erlebe halt, wenn Menschen ins Gefängnis müssen, das ist super scheiße, ne? Also, das sind menschliche Dramen. Ja, viele Leute leiden da sehr, sehr drunter.
Ja.
Und zwar nicht nur wegen sich, sondern hast du da auch noch eine Familie, Papa ist weg. Das ist scheiße. Also, kann man nicht mit spaßen, aber die Anforderungen, wie gesagt, sind sehr, sehr hoch.
Ja, stimmt.
Dazu.
Gut.
Wie alt ist deine Oma? Fällt mir gerade auf.
83. Warte mal, wir haben 2000. Die wird 83 dieses Jahr.
Ein Junge.
Ein Junge. Also ja, gut, aber du bist ja auch minimal älter.
Reden wir bei Gelegenheit im kleinen Kreis drüber, aber ja, also Omas. 83. Darf sie da auch schon die Oma nennen?
Ja, schon. ich wollte noch kurz etwas nachtragen. Ganz kurz. Und zwar Guido Farim.
Apropos rothaarige Sache. Ist der rothaarig?
Ich habe
im Kopf, in meinem Kopf sieht er aus wie dieser irische Popsänger, den ich vorhin genannt
gar
habe.
Gar nicht, tatsächlich.
Das ist zu meiner Verteidigung, ich habe null, zero Ahnung von Popstars.
Gut.
Ich kenne die Ärzte.
Ist auch, sie ist so alt ist Daniel übrigens. Das war gar nicht so schlecht, ne? Also, ich wollte eigentlich. So, lass mich das kurz zu Ende führen. Das Verfahren gegen Guido Farim verzögert sich. Und zwar, weil das LG gesagt hat: beruhigt euch alle mal ein bisschen, kommt mal bitte runter. Ja. Ja, also tatsächlich ist Folgendes passiert. Eigentlich wollte man jetzt im Oktober, meine ich, anfangen. Genau, 24. Oktober war eigentlich der erste Hauptverhandlungstag. Und die Verteidiger von Gevorim haben wohl so ein bisschen rumgemosert und haben wohl auch deutlich gemacht, dass sie an dem 24. nicht können und haben da wohl ziemlich Brimborium veranstaltet. Und das war wohl so ein Grund. Ein weiterer Grund war, dass sie gesagt haben, Gevorim würde durch diesen ganzen öffentlichen Aufruhr, also wäre das schon eine Art Vorverurteilung, weil das Ganze schon so medial durchgekaut wurde. Und auch noch ein Grund sei gewesen, dass der Nebenklagevertreter auch eine Woche jetzt vor der angeberaumten Verhandlung ursprünglich einen Adhäsionsantrag gestellt hat. Das ist ein ganz kurz gefasst, das passiert ganz selten, ne? Also normalerweise, ich versuche das mal ganz kurz zu fassen. Also normalerweise muss ich ja, wenn ich Opfer eines Strafverfahrens werde und ich möchte dann Schmerzensgeld von der Person, dann muss ich das in einem gesonderten Zivilverfahren einklagen. Mit einem Adhäsionsantrag, dem stellt man dann auch in dem Strafverfahren, kann man das quasi in eins machen. Das wird aus verschiedenen Gründen selten gemacht und RichterInnen finden das, glaube ich, auch nur so mäßig geil, darüber zu entscheiden. Aber hier ist es offensichtlich passiert und jetzt hat das Landgericht gesagt, nee, wisst ihr was, jetzt machen wir erstmal gar nichts und wir kümmern uns in einem halben Jahr nochmal darum.
Das ist richtig. Aber ich habe jetzt noch mal rein von der Optik, ist Ofarim würde ganz gut passen als dritter Bruder von Boromir und Faramir.
Ja, das ist richtig.
Ich hatte auch mal lange Haare, da sah ich auch so aus. Aber ich hatte, ja.
So, hast du dazu noch
gut, was zu sagen? Also rein optisch, ja. Nichts so zu, mein Gott. Adhäsionsvertrag nervt immer.
Ich wollte das auch nur, weil wir das Verfahren ja ein bisschen, wir haben das Verfahren begleitet, nein, weil wir das den ganzen Fall ein bisschen begleitet haben. Darf ich am Ende noch, ich weiß, du musst gleich los, ich wollte aber kurz noch eine Buchempfehlung rausgeben. Führende ehemalige Richter am Bundesgerichtshof würden das anders sehen.
Kommt, ist es gelb?
Ja, es ist gelb.
Ja, es liegt hier. Ich habe schon halb
durch. Es ist von Ronen Steinke, Journalist, primär bei der Süddeutschen, meine ich.
Und Volljurist.
Also, wenn man nochmal einen Plan B braucht, kann man auch mal sowas machen. Und der hat ein Buch geschrieben, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Es geht um verschiedene Punkte, die vermeintlich so geregelt sind, dass alle Menschen sie in Deutschland gleich in Anspruch nehmen können, faktisch aber nicht. Ist sehr... Also es ist juristisch, aber es ist auch für Nicht-JuristInnen gut lesbar. Ich finde, es ist sehr, sehr gut zu lesen. Führende ehemalige...
Ist deinem Hamster gegeben oder was? Oder was? Die dir das ich überlege gerade, wo du weißt, dass es für Nicht-Juristen gut zu lesen ist.
Weil es mir schon fast
zu... Ist natürlich Quatsch. Entschuldigung, Laura, du hast natürlich keinen Hamster, du hast nur Hasen.
Ja. Ich kann das gerne begründen. Nein. Was ich eigentlich sagen wollte, ehemalige Richter am Bundesgerichtshof, zum Beispiel Thomas Fischer, sehen das Ganze alles nicht ganz so, da gibt es eine nette Kolumne zu. Aber ich finde, das Buch gibt einen guten Einblick in ein paar Problemfelder, die das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung so haben. Und
ich würde über dieses Buch und seine Thesen gerne mal mit dir reden.
Oh Gott, jetzt können wir in nicht der nächsten heute, Folge machen.
Weil ich muss jetzt, ich bin jetzt verabredet mit einem Teenager, der mit mir Verbrennungsmotoren im Kreis fahren will. Mhm. Und diesen Teenager werde ich nicht enttäuschen, dass ich zu spät komme.
Gut.
Damit wir rechtzeitig im Kreis fahren können mit Verbrennungsmotoren. Ich fahre ja sonst nur noch deswegen ist das ganz aufregend für mich.
Puh, weißt gar nicht mehr, wie das geht, ne?
Ja, vor allem, die sind richtig ätzend, so Verbrennungsmotoren, wenn man draufdrückt, dann haben sie eine Beschleunigungsverzögerung, die gibt sich sofort 400 PS, 500 PS. Lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns mal über dieses Buch reden. Also ich glaube, es ist lesenswert, ob seine Thesen am Ende durchschlagen oder ob das nicht ein bisschen viel Effekt ist. Ich war zu einem seiner Thesen im Deutschlandfunk am Donnerstag.
Ja.
Also ich, schön. Deutschlandfunk Nova, aber das, wenn ich sage Deutschlandfunk, klingt das war jetzt, wenn ich richtig.
Also hört euch Daniel dazu an.
Und nicht nur Nova.
Ich würde auch immer empfehlen, sich trotzdem die Fischer-Kolumne dazu mal durchzulesen, um das so ein bisschen.
Du kannst ja mal alles reinpacken.
Alles.
Wir brauchen dringend so Amazon. Alles ja. In den
Tower. Und wir besprechen das Buch beim nächsten Mal. Das finde ich ganz gut.
Genau, also Hausaufgabe.
Lest das Buch.
Lest dieses Buch.
Es geht ganz schnell.
Damit ihr dann, und schreibt uns was dazu.
Genau.
Ja, ansonsten, nein, es ist schon, greife ich jetzt nicht vor. Gut, wir machen an dieser Stelle Schluss.
Ja, wir sind zurück.
Immer mal wieder.
Immer mal.
Wir sind mal wieder zurück. Laura hat jetzt ja Zeit. Jetzt machen wir immer
kurzfristig,
Podcast.
Ja.
Kurzfristig hat Laura Zeit und dann wird sie dem Arbeitsmarkt wieder entzogen, weil sie wieder arbeitet.
Genau.
Oder bist du dann, an dem Markt bist du eigentlich dann, wir wissen alle, wie du dich entziehst. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, insbesondere natürlich Laura.
Ja, danke, dir auch.
Liked uns irgendwo.
Genau, ich verfolge das. Schickt uns E-Mails. In diesem Sinne.
Genau.
Ciao.
Alles klar. Tschüssi.